Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr diese Folge reingeschwitzt hört. Ich begrüße euch. Mein Name ist Hauke von Günz. Ich bin eure Lieblingsadresse, was FIFA angeht. Kleiner Spaß. Es gibt ganz, ganz viele andere tolle Adressen, was FIFA angeht. Aber ich bin vielleicht eure Lieblingsadresse für euer persönliches Gefühl. Wer weiß. Ich spreche hier in diesem FIFA-Podcast mit den größten Namen, die es in der deutschen Szene gibt. Caster, Influencer, Profis und so weiter und so weiter. Und auch heute habe ich wieder einen Mann am Start, der mich schon auf diversen Events begleitet hat. Meistens wie auf einer Beerdigung mit einem schwarzen Regenschirm von hinten hinterm Baum stand er quasi hinter mir und hat mir zugeschaut. Auch das, diese Momente gab es in der FIFA-Welt. Peter Schwab aka Petkus, ich begrüße dich.
Ja, grüß dich Hauke. Heute hast du tatsächlich jemanden, den brauchst du gar nicht fragen, ob der deine Podcasts mal reingehört hat. Ich habe tatsächlich fast jede Folge gehört. Muss ich sagen, schon mal flexen.
Aber ist auch bei dir Vorbereitung
immer auf, viel. Immer auf dem Weg zur Virtual Bundesliga. Wenn ich nach Köln war, dann habe ich mir im Auto natürlich immer reingeschwitzt, reingezogen und ich bin froh, heute bei dir zu sein.
Ja, hat lange genug gedauert. Es gab tatsächlich Anfragen aus dem Chat mehrmals sogar, dass du kommen sollst. Ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert, warum ich dich so spät erst angefragt habe. Ich hab keine Ausrede.
Ja, das Beste nimmt man halt immer zum Schluss, weißt du auch, ne?
Ja, sehr gut. du hast gerade erzählt, ja, Virtual Bundesliga machst du für Köln, hast du kommentiert. Wir beide sind jetzt gerade komplett frisch, also es ist jetzt 20.20 Uhr. Wir haben gerade noch das Siegerinterview von Umut bei dem VBL Grand Final gehört. Er hat das Finale gewonnen gegen Dullenmaik, das Cross-Council-Finale, und ist jetzt deutscher FIFA-Meister. Und ich würde sagen, wir sprechen mal ganz kurz über das Finale. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, wer Umut ist, hört meine alte Folge rein. Ich hab ihn schon mal zu Gast gehabt, da war er noch bei Hamburg. Und bedeutend schüchterner als jetzt damals im Podcast. Aber jetzt ist er deutscher Meister. Peter, wie hast du das Finale gesehen?
Ja, ich habe mir das tatsächlich den ersten Teil im TV angesehen, auf ProSiebenMax. Und bin dann zum zweiten Teil des Finales hier hochgekommen, weil wir natürlich hier gemeinsam gleich noch sprechen wollten. Haben mir das angeschaut. Ich finde, ich muss sagen, es war ein Traumfinale eigentlich. Dullenmaik gegen Umut, das sind die momentan vielleicht zwei besten Spieler Deutschlands, mit die besten Spieler der Welt. Sie vertreten unsere Nationalmannschaft und die zwei gegeneinander antreten zu sehen, finde ich persönlich, war einfach ein Highlight, glaube ich, der VBL-Saison.
Definitiv, also ich habe auch nochmal kurz mich reflektiert und wenn ich mir ein Finale hätte aussuchen dürfen, wäre es wahrscheinlich dieses gewesen. Einfach Dullenmaik für mich aktuell vielleicht der beste Spieler der Welt, der auch gute Chancen hat, Weltmeister zu werden, habe ich auch vorhin einen Tweet gelesen. Ich glaube, Elias Nerlich hat noch getwittert, okay, alles klar, GG's Bro, Finale hat jetzt bei der deutschen Meisterschaft nicht geklappt, wirst halt Weltmeister. Aber die Konstanz bei Dullenmaik auf jeden Fall durch die Saison komplett präsent, komplett kranke Konstanz wirklich gespielt und Umut auf der anderen Seite einer, der wirklich, er war ja auf Rekordjagd von Anders. Er saß ihm ja im Nacken. Dann gab es ja diesen einen Disconnect, der für die Niederlage gesorgt hat. Sonst hätten wir vielleicht auch über Umut gesprochen im Duell mit Julian van den Bergen, Anders und Umut dann. Wer weiß. Deswegen auf jeden Fall ein Finale. Ich glaube, Musti wäre noch so ein Name gewesen, der jetzt gerade jetzt im letzten Drittel der Saison richtig krass aufkam, den man da nochmal mit reingeworfen hätte. Aber ich glaube jetzt so mein Traumfinale war es auch.
Ja, absolut. Das Schönste daran ist einfach, dass wir wirklich auch Spieler drin haben, die, sag ich mal, die gesamte Saisonleistung jetzt auch bestätigt haben. Und ich hätte das Dullenmaik tatsächlich letztes Jahr sehr, sehr gegönnt, diesen Titel zu holen, weil da war er wahrscheinlich mit Abstand der Mann, der es am meisten verdient gehabt hätte. Wenn wir es uns bei Umut dann am Ende anschauen, muss sagen, Dullen hat zwei ganz, ganz große Dinge am Ende verhauen, die er durchaus hätte reinmachen dürfen und hätte das Spiel dann zumindest mal ausgleichen können. Aber Umuts Leistung in der Virtual Bundesliga, wenn wir uns das mal angucken, hat kein einziges Einzelmatch verloren in der VBLCC und jetzt eben auch in dem Turnier. Das ist Wahnsinn und ich glaube, dann muss man sagen, auf nationaler Ebene absolut verdient gewonnen.
Definitiv. Also ich glaube auch, also es wäre egal gewesen, wer von beiden gewinnt. Da wäre niemand in irgendeiner Weise hätte es nicht gegönnt bei den Leistungen. Jetzt im Finale war es so, du hast es gerade angesprochen, Dullenmaik hat zwei große Chancen liegen gelassen, die er hätte machen müssen, damit es im Finale unentschieden steht. Weil am Ende war es so, Umut hat auf der Fremdkonsole, auf der Xbox gewonnen, was überraschend ist. Dann ging es auf seine Heimkonsole und er macht den ersten Treffer und dann musste Dulle rennen. Und lief quasi dem 1 gegen 1 zu 3 hinterher. Und wenn du dann die zwei Dinger nicht machst, dann wird es richtig unangenehm. Und es ist halt dieses eine Spiel, weißt du, dieses eine Spiel, Hin- und Rückspiel, wo du die Saison vielleicht nicht 100% performst, sondern dann sind es halt nur die 92%. Und dann ist halt so eine Saison, geht dann vielleicht für dich komplett ohne Titel aus. Und du hast es gerade angesprochen. Ja, letzte Saison hätten wir es, glaube ich, ihm alle gegönnt. Da kam aber diese große Underdog-Geschichte mit Yannick. Und jetzt haben wir wieder das Ding. Ich glaube, er hat gerade getwittert, ey, das zweite Mal, ich bin das zweite Mal, dass es so knapp ist und ich bin komplett broken. Wir verstehen es, glaube ich.
Absolut, absolut. Es war auch, ich glaube, Umut wusste am Ende in diesem zweiten Spiel, jetzt hat er das zweite Tor gemacht, der wollte ja gar nicht, man hatte so das Gefühl, der wollte gar nicht mehr auf dieses nächste Tor. Er wollte eigentlich nur verhindern, dass Dullenmaik irgendwie wieder reinkommt in diese Partie. Und es war eigentlich so spannend, weil es so mega taktisch war. Er wusste genau, wenn man Dullen ins Rennen kommt, dann wird es halt schwierig und jeder Angriff hat einfach immer nur gedauert. Der hat einfach gedauert. So, und das hat natürlich Dullen, und das hat man am Ende vor allen Dingen sehr, sehr gut gesehen, ist super frustriert. Weil er wollte, aber er konnte nicht, weil er hat den Ball ja fast kaum gesehen.
Aber was mich so ein bisschen gewundert hat, oder was ich krass fand, war jetzt, du hast gerade angesprochen, er hat halt einfach viel auf Ballbesitz gespielt im Angriff, aber er hat nicht ängstlich gespielt. Also ich fand schon, das waren schon Pässe ins letzte Drittel, die nicht jeder, glaube ich, in der Situation so macht. Aber Mut hat es in meinen Augen sehr, sehr aggressiv, nicht? Also ich sag mal so, im Rahmen, wie es da möglich war, aggressiv weitergespielt und sich nicht versteckt, weißt du, sich nicht eingeigelt,
Ja.
nicht hinten durchlaufen
War alles
lassen.
im alles in der alles in der Hälfte, ja. Das war halt so. Also der hat ihn halt schon zu, aber trotzdem auch ohne diesen Risikopass zu gehen, wenn man ihn erwartet hätte, ich sag mal, würde es unentschieden stehen, hätten wir wahrscheinlich den einen oder anderen Pass eher in den Strafraum gesehen, weil er gesagt hätte, okay, das Spiel will ich zwingend gewinnen. So führt er halt mit 2 Toren. Er weiß genau, ich kann so lange suchen, bis dieser eine Pass kommt, wo ich weiß, der kommt. Und das tut ihm nicht weh. Er ist vom 16er, er hat die Möglichkeiten und er weiß genau, jeder Angriff, jeder Pass, den ich nochmal querlege, diese Zeit bekommt einfach Dullenmaik nicht. Und das war echt gut gespielt. Also da muss ich sagen, es war echt auch ein sehr schönes, sehr ansehnliches Finale.
Das trifft es auf jeden Fall. Gute Werbung für den FIFA-E-Sport. Auch die Halbfinals, die Vainas, Academy-Spieler bei Werder Bremen. Bärenstarke Leistung. Es hat richtig Bock gemacht zu gucken, dass der in seinen jungen, also wirklich wie abgewichst der, also in seinen jungen Jahren da gespielt hat und auch in der Overtime da wirklich, er macht da den Dedo, geht auf den letzten Angriff, weißt du, in der Overtime, da ist nichts passiert bis zur 103. Minute oder so, um dann den letzten Angriff auszuspielen, um dann mit dem Fehlpass zu verkacken. Aber das fand ich auch schon bemerkenswert. Also, aber auch die Vainas, den wir, glaube ich, auf dem Schirm haben müssen, der nochmal auf sie aufmerksam machen wird. Seatinho auf der anderen Seite, im anderen Halbfinale, mit dabei gewesen, ein Mann, den man, glaube ich, im Laufe der Saison nicht ignorieren konnte, gerade wegen der VBCC, wenn du halt Clubmeister wirst und halt die Leistung abruft, die ein Seatinho abgerufen hat, ist das auch jemand, den man da auch vollkommen zu Recht gesehen hat, meiner Meinung nach. Auch jemand, der extrem Spaß macht, weil er spielt sehr frech, weißt du, der spielt sehr, sehr, mit Dampf, weißt du, so, da ist oft so, das, was man was man bei Umut öfter mal sieht, wenn er den Modus anschmeißt, weißt du, einfach mal nach vorne spielen, ne? Nicht großartig nachdenken, sondern zack, 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 weißt du, und hat sich geklappt, alles klar, ich gehe wieder in einen anderen Modus. Bei Seatinho hat man das auch immer sehr, sehr schön gesehen.
War ein schöner Mix am Ende. Du hast schon gesagt, also gerade auch die Halbfinals, wir hatten 2 Spieler, die als absolute Favoriten drin waren. Und 2 Spieler, die als Underdog kamen, aber jetzt halt nicht so die krassen Underdogs waren, weil sie über die Saison hinaus schon ihre Erfolge gefeiert haben, weil sie schon auch bestätigt haben, dass sie gut genug sind und die man immer auf dem Zettel haben musste. Und das fand ich wirklich diesmal sehr gut, weil man sagt bei FIFA immer, ja, die Skill Gap ist viel zu klein und so weiter. Hier sieht man halt wieder, hey, es sind wieder dieselben Leute. Es sind die Leute, mit denen hat man gerechnet. Und da bin ich immer ein sehr Verfechter. Ich freue mich immer sehr, wenn dann genau diese Leute, weil dann kann man sagen, hey, okay, die sind wieder da. Ja, sie sind wieder da, wo sie hingehören. Sie können dieses Spiel kontrollieren. Und viele andere von uns eben nicht. Und das nennt man Skill Gap.
Ja, also ich glaube, FIFA, ich glaube, das habe ich hier im Podcast schon ein paar Mal besprochen, FIFA hat auf jeden Fall einen Bereich, wo du halt einfach, wenn du gut bist, kannst du immer liefern, aber durch die Art und Weise, wie FIFA als Spiel funktioniert, bist du offen für diese krassen Helden-Stories, für diese krassen Underdog-Stories, weil eben eine gute Tagesform kann dir das Spiel auch mal sehr, sehr gut in die Hand legen. Und dann klappt einiges mehr. Und das ist, glaube ich, das klappt da im FIFA, glaube ich, nochmal besser als in anderen Spielen. Aber du hast natürlich auch schon einige Erfahrungen, hast schon einige Events gesehen. Ich habe vorhin kurz angedeutet, was du das machst. Du bist Caster und FIFA-Coach. So habe ich es jetzt einfach mal bei mir reingeschrieben als Bauchbinde für dich. Du hast jetzt die VBL CC für Köln begleitet, die Einzelmeisterschaft dann auch, oder?
Genau, die Einzelmeisterschaft auch.
Genau, und Coach. Also ich habe noch Gaucho als einer deiner Schützlinge im Kopf. Ist es noch aktuell? Hast du noch weitere Jungs unter dir?
Aktuell tatsächlich nur noch Gaucho. Ich hatte ja mit Nicolas gearbeitet bei der letzten Weltmeisterschaft, die in London stattgefunden hat. Mit Ali unter anderem vom VfL Bochum, noch bevor er dann überhaupt irgendwo im Verein gelandet ist. Das waren so Kandidaten. Coaching ist nicht mein Hauptpart, sondern das nehme ich mir immer gerne mit, weil ich selber semi-professionell gespielt habe. Habe das irgendwann so mit aufgebaut und bin dann da so reingerutscht. Bei Gladbach habe ich dann den Coach gemacht, damals mit Fenno gearbeitet und bin dann aber eher in die Richtung Caster gegangen. Also habe das mal als Parallelspiel gefahren, aber dann ist eben im Bereich Caster mehr Potenzial, weil man muss ganz klar sagen, als Coach hat man momentan auch grundlegend nicht diese Bezahlung. Also ich mache das mittlerweile ja auch selbstständig. Habe mich tatsächlich auch dafür entschieden, in Vollzeit in den Bereich E-Sport zu gehen. Und Coaches verdienen einfach nicht das, was sie verdienen sollten, finde ich. Und haben auch aktuell, der Stellenwert ist einfach nicht ganz so groß, wie er sein müsste.
Ja, das ist eine Sache, die mir in London ziemlich krass aufgefallen ist bei der WM 2019. Du sprichst da einen Punkt an, den ich sehr, sehr gut finde, weil da hat man, glaube ich, gemerkt bei der WM in London, welche Rolle Coaches einnehmen können. Denn da war das Coach-Setup bei der WM in London, war das so, dass einfach die Coaches hinter ihren Spielern saßen. Im Fall von Mo war es ja Stylo, der einfach hinter ihm saß. Ich glaube, die beiden haben irgendwie, keine Ahnung, waren vorher irgendwie Chicken Wings essen und dann hat einer anderen zugenickt. So ist da die Coach-Verpflichtung. Aber es war ja so, sie hatten ein iPad, sie konnten Szenen zurückspulen, sie konnten sich eigene Szenen raussuchen, die direkt im Finale, im Halbfinale, im Gruppenspiel mit ihrem Schützling gemeinsam analysieren. Und das ist ja eine Sache, die einen kranken Mehrwert bringt, die dich in der Situation, wenn du einen guten Coach hast, der dir eine Szene genau zeigt und dir wirklich, du hast am Ende sind das zwei FIFA-Gehirne, die nachdenken über ein Spiel. Und das ist natürlich immer besser, als wenn einer bloß nachdenkt. So, und das ist natürlich ein Mehrwert, der halt eine WM entscheiden kann und oder Spiele entscheiden kann. Und ich glaube, gerade in meinen Gesprächen, die ich jetzt hier im Podcast seit knapp, sind ja schon bald 2 Jahre, die ich hier führe, auch unter anderem mit Lutti vom FC Bayern als Beispiel, der ja ein komplettes Dreierteam unter sich hat und da coacht und ich glaube, da auch nur Teilzeit angestellt ist. Und zwar natürlich Pro Evolution Soccer, aber am Ende ist prinzipiell die Craft die gleiche.
Ja.
Also ich glaube, man darf da gerne offener sein für Coachings, für die Rolle des Coachings, weil es für Leute etwas bringen kann. Und wenn wir uns das Leipziger Projekt angucken, das ist eine solide Basis. So, das sind, glaube ich, 4 Spieler, Spielerinnen, die sie in Gänze haben. So, plus ein Staff, der dahinter steht, der das Ganze füttert und am Ende kommt dabei halt der deutsche Meister raus.
Ja, absolut. Also ich finde Coachings generell, ich meine, es etabliert sich ja. Wir haben ja mittlerweile eigentlich ziemlich bei jedem Verein irgendwo einen Coach, einen ernannten Coach. Aber wie du sagst, es sind meistens Teilzeit-Coaches. Und diese Teilzeit-Coaches, man muss halt schauen, was macht ein Coach in FIFA. Ein Coach in FIFA muss halt einfach zwingenderweise auch jedes Jahr aufs Neue spielen. Der muss auch anfangen, sich mit dem Spiel zu beschäftigen, weil es jedes Mal eine neue Meta gibt. A, jedes Jahr. B, alle paar Monate ein neues Update, was auch wieder eine neue Meta hergibt. Also entweder muss der extrem viel schauen, das ist eben mein großer Vorteil. Ich spiele natürlich auch viel. Ich glaube, ich habe alleine dieses Jahr 2.000, 3.000 Matches gemacht und habe, keine Ahnung, 1.500 Matches gecastet in den letzten 12 Monaten. Das ist für mich erstmal ein großer Vorteil. Das heißt, ich sehe sehr viel, ich bekomme relativ viel mit. Aber der normale Coach, der jetzt nicht gerade mal 1.500 Matches castet und vielleicht nicht in Vollzeit eben drin ist und jeden Morgen streamt und dann eben auch nochmal seine 2.000, 3.000 Matches macht innerhalb der Saison, der muss sich das auf einem anderen Weg aneignen. Der muss die Zeit investieren, der muss schauen. Und das ist ja super zeitintensiv. Und das sieht man alles gar nicht. Man denkt, der Coach sitzt da hinten eben mit Stylo und man sieht es in dem Moment bei der Weltmeisterschaft. Stylo ist da, Mo wird Weltmeister. Und das Schönste, was dabei am Ende, was sehr cool rausgekommen ist, was immer weiter, weiter, weiter. Ja, das ist dieses Pushen vor dem Moment, aber alles drumherum ist ja, glaube ich, gar nicht so richtig raus. Ja, du musst dich mit dem zusammensetzen, du musst Videoanalysen machen und so weiter. Ich glaube, das Schönste war, als wir gerade jetzt von den Playoffs waren, dann schrieb mir Gaucho, wir haben gerade davor ein Spiel gegen Yannick analysiert, und er hatte das in der ersten Runde. Und da hatte ich ihm einfach nur gesagt, pass auf, der Yannick drückt von hinten drauf, statt mit dem Innenverteidiger drauf zu gehen, ich sage, nimm die L1-Taste, das ist dieses Strafe-Dribbling, und dann booste dich einfach durch. Also sobald der Zentraldefensive an dich rankommt, er den Innenverteidiger nicht nutzt, kann dir das ja gar nicht verteidigen. Ne? Er erwartet, dass der Druck auf dich ausübt und du boostest dich quasi vom zentralen Defensiven weg in den Strafraum rein. Der Verteidiger reagiert gar nicht richtig, weil er nicht anwählt. Du schießt ihn rein. Und das Schönste war, nach dem ersten Spiel schreibt er mir: Peter, genau das habe ich gemacht, so hat super funktioniert. Wir haben das Ding gewonnen. Das sind so Momente, wo man einfach sagt, okay, das sind Dinge, da hast du dich vorbereitet. Oder wenn wir beim FC Köln sind, wenn der Daniel in so einer Saison auch drin ist, ich meine, letzte Saison war eine ganz frische Saison für den FC und SK, da haben sie sehr viele Schwierigkeiten gehabt. In dieser Saison muss man sagen, eine Saison voll gearbeitet, die Jungs reingebracht und jedes Mal, das erlebe ich immer sehr schön, der ist tatsächlich dann auch in Vollzeit-Coach. Das ist sehr angenehm dort zu sehen, wie viel dort einfach dann auch gearbeitet wird und wie viel Impact das bringt. Und auch der FC mit einer Riesensaison, sage ich jetzt mal hier natürlich auch ein bisschen befangen, aber trotzdem eine sehr gute Saison gespielt. Und da sieht man auch einfach, dass Arbeiten sich lohnt.
Ja, definitiv. Also ich verstehe auch inzwischen, also ich verstehe, warum viele Abteilungen vielleicht auch dann sagen, wir stellen keinen Coach ein, weil am Ende hast du auch zwei Jungs, die unterhalten musst. E-Sport ist jetzt immer noch nicht das, noch nicht, es ist noch nicht das freigeschaufelte Goldgrab, so, sondern da muss auch erstmal viel passieren, damit wieder Geld reinkommt. Deswegen ist natürlich jede weitere Stelle am Ende auch etwas, was Geld kostet. Können andere wahrscheinlich nochmal besser beurteilen als ich, der jetzt einen externen Blick drauf hat und nicht den Blick als Macher einer Abteilung bei einem Verein, aber definitiv glaube ich, dass Coaches auch eine Zukunft haben im FIFA E-Sport und es ist ja auch kein neues Phänomen. Also ich glaube, FIFA-Coaches gibt es seitdem ich denken kann, aber du hast angesprochen, da fehlt oft dann meistens die Entlohnung. Aber du bist natürlich, du hast es angesprochen, auch Caster. So, du kommentierst viel, wahnsinnig viel. 1500 Matches hast du gerade gesagt.
Also um den Dreh kannst du durchgehen.
Was war das schlimmste Spiel, was du kommentiert hast? Diese
Das
Saison.
Schlimmste. Oh, ich habe das, also wenn du natürlich 1500 Matches kommentierst, dann castest du nicht nur Pro-Events, sondern du nimmst auch Random-Serien. Ja, ich spreche es mal aus, den Wegfrei E-Cup NRW machen wir aktuell. Da haben wir jeden Abend ein Turnierchen, regional eingeteilt in Nordrhein-Westfalen, ja, auf 50 Kilometer vom Geschäftsgebiet, zum Beispiel von der Volksbank sag mal schnell, eingegrenzt, Entschuldigung, eingegrenzt. Und das siehst du auch gerade zu Beginn Matches, wo du denkst, okay, da treffen Welten aufeinander. Dann gibt's eben auch mal Klatschen von 12-0 oder etc. Aber ich sage dann immer, wenn ich solche Matches dann auch sehe, ich meine, auch das gehört dazu. Und ich sage, jeder, der Spaß hat daran, es ist am Ende, ist es ja auch eine Wettbewerbsform. Und das ist das, warum ich FIFA liebe. Also ich finde sogar, dass zum Beispiel eine Weekend League reizt mich persönlich mehr als alles andere, weil das ist ein kompetitiver Wettbewerb, so Weekend League. Und das heißt, ich beiß mich da rein. Und würde ich nicht 1500 Matches casten, wahrscheinlich so viele Turniere mitnehmen und würde ich in der ersten Runde rausfliegen, wäre es mir egal, weil es für mich der kompetitive Wettbewerb. Ich hätte versucht zu wachsen. Und das sage ich dann immer zu den Leuten im Livestream immer, ja Mensch, lasst euch davon nicht unterkriegen. Aber da habe ich schon viele Matches gesehen, wo ich einfach nur denke, hier sind kleinste Dinge. Dreh dich mal weg, nimm den Ball an, lass die Sprinttaste los. Also, das sehe ich schon sehr, sehr viel von, muss ich sagen.
Aber es sind am Ende wahrscheinlich die Matches, die auch dafür sorgen, dass du entspannt in deinem Häuschen sitzen kannst. Ja,
Ja.
das bringt am Ende auch mit das Geld mit rein. Das gehört mir dazu. Also ich glaube, das kennt auch jeder, der ab und zu mal einen kleinen, egal welche Sportart, egal ob du Counter-Strike kommentierst oder sonstige. Ab und zu gibt es diese First-Round-Matches, wo du dir denkst, okay, alles klar, da ist viel Kopf aus mit dabei.
Ja, aber tatsächlich sind das nicht mal die schlimmsten, sondern die schlimmsten sind eigentlich die, wo du einfach denkst, okay, wann passiert's? Ich glaube, FIFA 20 war tatsächlich das schlimmste Jahr überhaupt, weil da hatten wir, ich glaube, hatten mal ein Spiel, weil es um die Turniere, die wir casten, sage ich mal, wenn es in diese Masse geht, also nicht die Pro-Turniere, es ist im 90er-Modus und im 90er-Modus kannst du nicht ins Elfmeterschießen und gehen, du musst über ein Golden Goal reden, wenn du ein Turnier hast. Und in FIFA 20 war es ja eine Katastrophe. Bis dahin ein Tor geschossen hat, wenn es ins Golden Goal ging, dann hat das manchmal bis ins dritte Match, ich glaube, das Schlimmste, was ich erlebt habe, war das dritte Match in der 70. Spielminute. Und wenn du dann irgendwo im Halbfinale bist und es ist, keine Ahnung, draußen 30, 40 Grad und du sitzt in deinem Kabuff, PC an, Licht etc. und denkst, okay, Halbfinale gleich ist Feierabend und dann brauchen die da noch mal drei Matches. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich je
Oh
erlebt
nein.
habe.
Grüße. Weißt du noch, wer die Spieler waren?
Weiß es wirklich nicht mehr, weil wir so viele Matches, so viele Namen,
Okay.
da bin ich tatsächlich dann überfragt. Aber das war schon wirklich krass.
Das
Das war schon wirklich
sind
krass.
wahrscheinlich das sind die Könige der Schwitzer. Also man kann schwitzen, aber man kann auch Golden Goal drittes Game schwitzen. Das geht
Ja,
auch.
das ist ein Bild. Ich sag dann schon immer, ich habe mir jetzt angewöhnt, schon immer, kennst du den Spruch von Jürgen Klopp? Man muss mehr Lust am Gewinnen haben als Angst vorm Verlieren. Und das, weil die meisten Spieler hören dann ja zu, wir haben ja die Livestreams ja immer an und die Spieler nehmen teil, dann sage ich das vorher extra nochmal an. Immer genau diesen Spruch mit der Hoffnung, dass jetzt irgendeiner einfach auch safe auf ein Tor
Ja,
geht.
sehr gut. Peter, wie alt bist du jetzt?
34 aktuell.
34. Das heißt, du hast wann angefangen mit FIFA? Du hast vorhin gesagt, semi-professionell hast du gespielt.
Ja.
Wann war deine semi-professionelle Zeit? Wann hast du angefangen zu zocken?
Sehr spät tatsächlich. Ich bin kein Kind des Computers gewesen, sondern eher des Fußballplatzes. Und mit dem Erscheinen der PlayStation 3 habe ich mir dann das erste Mal so richtig, also ich hatte schon mal eine PlayStation 1 gehabt und natürlich hatte ich auch mal einen Computer, wie so ist. Aber ich war keiner, der davor gesessen hat. Ich war aber super fußballbegeistert. Ich war Jugendtrainer, Schiedsrichter, habe selber aktiv gespielt. Fußball war eigentlich
Welche
so voll mein
Position?
Ding. Torwart.
Ich war auch Torwart. Ich war auch Katze.
Torwart. Ja, Katze war immer gut.
Was war die, was, wie,
Ja.
wie, wie, was war die höchste Zeit Gegentore, die du mal gekriegt hast?
Oh, frag mich nicht. Wenn wir in der Jugend gehen, bestimmt 14, glaube ich. Mal 14
Okay.
Stück. Das geht schon. Wie war es bei dir?
Ich glaube, ich habe in einem Spiel mal 18 gekriegt, glaube ich.
18,
18 oder
ja,
19 in
gut.
der C-Jugend oder
Daran
so.
wächst man, Hauke. Daran
Da,
wächst
daran
man.
wächst man und hört dann auf. Aber du
Ja,
hast mal
aber
erzählt. Schiri,
ich war auf
Torwart.
jeden Fall Schiri, Torwart, alles. Also ich mega begeistert. Ich habe auch viel im Verein dann gemacht, ne? Wenn du dann auch Schiedsrichter für den Verein bist und so. Ich war super auch Vereinsmensch, Fußball und habe dann natürlich auch immer mal FIFA gespielt, eine Partie. Also noch vor der PlayStation 3, natürlich FIFA 98. Das war das Ding damals, FIFA 99. Aber so 2000 etc. habe ich gar nicht mehr so richtig mitgenommen. Da war FIFA 99. Ich habe das immer aus Freude gespielt und dann kam eben die neue Konsole. Und das muss gewesen sein, dass sie so roundabout 22 schon war. Da habe ich mir eine eigene Konsole, einen riesen Sony-Fernseher, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja, und dann hat es mich gepackt, ne? Dann habe ich FIFA angefangen zu zocken. Und mit FIFA 11 muss es gewesen sein. Nee, mit FIFA 10 gab es einen Einleger zum FEWC. Und da konnte man ja mit der PlayStation 3 konnte man ja auch schon anständig online zocken. Ich hatte eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, weil ich relativ wenig Spiele verloren habe. Und dann gab's, dann bin ich auf die Website gegangen, es gab ein Turnier in Warschau. All, ne? Es ist nicht so wie früher regional, sondern es war ein Turnier in Warschau und da kann aber auch jeder hin. Und sie hatten es begrenzt auf 512 Teilnehmer und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, ja, Kollege, Warschau ist gar nicht so weit weg von uns, 1000 Kilometer. Können wir ja doch mal schnell ins Auto springen und nach Warschau fahren. Ja, und mein Kollege so, ja, komm, scheiß drauf, fahren wir da halt hin. Und dann sind wir auch im tiefsten Winter, Schnee, eiskalt, ja, Richtung Warschau, 1000 Kilometer gejuckelt. Und da haben uns dann dahin, die haben das in diesem Stadion gespielt. Ich glaube, da wird jetzt auch CSGO und so, gemacht, in so einem riesen Ding. Ich
Bei
kann dir mal
Liga
ein Bild zur,
Warschau, bei dem Verein, Liga Warschau.
Nee, nicht bei Legia Warschau. Das war so eine Sporthalle,
Ah,
so eine
okay.
große. Und da haben sie halt mega aufgebaut und so und ich war total excited. Und wir sind da rein und erstmal, und die Polen sind ja wild, also die haben ja richtig Bock. Die feiern das ja ohne Ende. E-Sport war damals bei denen schon ganz, ganz groß. Und dann war das Ding schon so voll. Das war so voll, die haben sich zerquetscht bei der Anmeldung. Also es war ja, ne, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und irgendwann mussten diese EA-Mitarbeiter sagen, okay, Freunde, jetzt alle mal ruhig geblieben, wir nehmen das Limit raus.
Oh nein, okay.
Das war
Ich
so mein erstes
ahne
Event.
Schreckliches, ich ahne Schreckliches.
Und dann sagten sie, ja, wir nehmen das raus, das Limit raus und haben für alle geöffnet. Es waren, glaube ich, 700 Teilnehmer. Sieben vor Ort, 700 Teilnehmer. Und dazwischen höre ich auf einmal deutsche Stimmen. Ich denke, hä, was machen die? Wer ist denn noch so bescheuert und fährt hier hin? Habe ich gedacht, von den Deutschen. Ja, und dann habe ich Poldi kennengelernt damals. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Nee, weiß ich
Kennst du
gerade nicht.
wahrscheinlich. Ja, es ist Sascha Schumacher. Der war damals bei SK. Zu dem Zeitpunkt war er nicht bei SK. Weil Later bei SK war zu dem Zeitpunkt. Ah, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall war der da mit seinem Betreuer und so und dann habe ich die kennengelernt und die haben mir erstmal erklärt, hey, das gibt es tatsächlich auch in Deutschland, in der Internetseite. Hier ESL und EA Sports hatte damals auch eine eigene Seite, die man besuchen konnte, wo man tatsächlich kompetitiv spielen konnte. Das haben die mir alles erklärt und dann sind wir ja ins Turnier gegangen. Die waren super cool. Wir haben dann den Tag gemeinsam verbracht und ich bin dann von 700 Leuten irgendwie unter die besten 32 gekommen, ne?
Aber Sekunde,
Und
das war ein Event, wo du wahrscheinlich deine eigene Konsole gebracht hast oder wurden da Konsolen gestellt?
nee, tatsächlich waren Konsolen bestellt worden. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, irgendwo noch ein Bild, wenn ich es nicht
Oh,
gelöscht
der
habe.
schickt gerne durch, dann habe ich es in die Shownotes, das ist, glaube ich, ganz gut. Dann
Ja,
habe
pass auf, ich
ich.
schicke dir jetzt in die Shownotes, das irgendwo, ich finde das nachher, ich habe es irgendwo abgespeichert auf jeden Fall. Ich habe es letztens noch im Livestream einmal angeguckt, das Ding, da siehst du die Halle richtig, also
Okay,
von oben
Top
einmal so vor dem
32. Und dann waren da
Top
Spieler dabei, die
32.
man irgendwie kannte oder die du kanntest oder die man heute
Ja,
noch
waren schon,
kennt?
also Polen sowieso und dann, wie gesagt, mit Sascha Schumacher und Co., die da mit dabei waren, die waren halt auch Deutschlands, mit die Besten Deutschlands damals zu dem Zeitpunkt, zu denen gehörten sie. Und ja, 32, ich war mega nervös. Meine Hand hat gezittert. Ich habe gegen, ich glaube, meine erste Runde gegen einen kleinen Jungen gespielt, der 12 Jahre jung war oder so gefühlt. Und dann habe ich da gestanden und dann, ja, stand 1-1 irgendwie über 90 Minuten. Und ich damals noch mit Henri bei Frankreich, ne, zu dem Zeitpunkt. Total nervös, wirklich meine Hand. Ich habe irgendwie so gezittert. So. Da musste ich mich erstmal runterkühlen und dann in der Verlängerung so das erste Ding mit Ori, dann nochmal L1 Dreieckball einfach vorne reingeschlagen, Ori nimmt das Ding an, zimmert das Ding rein, der arme Junge tat mir so leid, ich habe das Ding gewonnen gehabt und dann hatte ich so ein bisschen mehr Ruhe.
Sekunde, Petkus, habe ich da gerade L1 Dreieckball gehört?
L1 Dreieck, ja,
Hast du
damals, das waren.
den Umut-Pass gespielt, bevor es Umut überhaupt gab?
Ja, das ist ja nicht ganz richtig. Der L1 Dreieckball geht ja hoch. Der Umut-Pass ist ja flach.
Aber es ist dieselbe Kombi? Bin ich dumm?
Nee, R1 Dreieck ist
Ah,
die
shit,
andere
dammit.
Kombi.
Shit, dammit.
Oder einfach die drei. Aber L1 Dreieck sind halt diese hohen Bälle und die waren zu dem Zeitpunkt halt einfach the way to go. Also wenn, dann hast du deinen schnellen Stürmer losgejagt und hast L1 Dreieck gespielt, der hat die dann angenommen. Ja, und dann Top 32 und damit ging das eigentlich los. Also dann war ich angefixt. Dann habe ich gemerkt, hey, das ist cool. Weil das kannst du jeden Tag haben. Dann habe ich mich im Internet umgeschaut und das, hey, das ist die Competition. Das ist das, was du im Fußball jeden Wochenende auf dem Platz hast. Ich war halt auch so ein Verrückter, der sich A in jeden Ball geschmissen hat und B auch wirklich dann, wenn ich schon 10-0 zurücklag, auch versucht habe, das 11-0 zu verhindern, wie wild. Sondern weil es halt einfach immer mein Ding gewesen, ne? Und dann konnte ich diese Competition jeden Tag haben. Und das hat mich so mitgenommen, dass ich irgendwann tatsächlich weg vom Fußball in Richtung E-Sport mich entwickelt habe.
Oh, weißt du noch, was dein erstes Preisgeld war, was du gewonnen hast? War das in Polen oder gab's später nochmal?
Nee, da gab es für die besten 32 nichts. Mein erstes Preisgeld war direkt das Jahr da drauf. Da habe ich mich qualifiziert für das Dreiländerfinale in Berlin. Und da war ähnliches Prozedere. Also dann habe ich nach dem Polen-Ding habe ich erstmal Ruhe sacken lassen, habe mir das alles angeguckt, habe ein paar kleine Turniere mal mitgemacht, vorgefühlt. Dann gab es tatsächlich bei mir im Mediamarkt, damals wurden die Cups noch in den Mediamarkt-Häusern
Oh,
gespielt.
an den Controllern, die
Und
fest waren, die fest montiert waren,
an den
oder?
Controllern, die fest montiert
Oh,
waren,
ganz,
genau.
ganz schlimm.
Die wurden dort gespielt und dann gab es bei mir im Mediamarkt um die Ecke ein. Und dort bin ich dann tatsächlich Dritter geworden. Hab dann im Halbfinale gegen Supertalent verloren. Jetzt fällt mir der Name gerade ad hoc nicht ein. Der dann eben sich qualifiziert hatte übers Finale. Habe ich wieder gedacht, okay, cool. Jetzt gehst du mal und damals war es ja noch so, du konntest dich anmelden. Es war irgendwie begrenzt auf 64 Teilnehmer. Du musstest dich anmelden. Und wenn du ein Ticket bekommen hast, konntest du hin. Und du konntest aber hinfahren und beten, dass nicht genug da waren.
Ah, okay.
Und ich bin dann direkt so ein verrückter Mensch gewesen, der ist dann, ne, direkt mal nach Wolfsburg gefahren, hatte kein Ticket und hab gedacht, okay, beten wir, dass wir da irgendwie hinbekommen. Und da war tatsächlich auch EA mit dem Kamerateam vor Ort und so. weil da eben auch noch ein E-Sportler dabei war, der zu dem Zeitpunkt richtig gut war. Und den hatten sie auch noch gefilmt und so, haben ein bisschen was über den erzählt. Und dann bin ich reingekommen, reingelost worden, dass ich mitmachen durfte. Und das Ding hatte ich gewonnen. Also das Preisgeld vorher waren schon, glaube ich, 50 € Mediamarkt. 50 € Mediamarkt Gutschein war schon in meinem eigenen Mediamarkt. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal 150 oder 250, weil ich das Ding gewonnen hatte. Und so hatte ich mich dann fürs Drei-Länder-Finale. Damals, wo Mirsa dann, ich weiß nicht, wenn du mit Mirsa schon mal gesprochen hast, das große Ding verloren hat, wo er 2-0 geführt hatte und in den letzten 10 Minuten das Ticket zur Weltmeisterschaft vergeben hatte.
Ich glaube, die Geschichte hat jeder schon mal gehört, wenn man mit mir so ein bisschen länger gesprochen hat. Dementsprechend liebe
Das war
Grüße.
genau der Punkt. Das ist ja im Endeffekt auch Mirsas Start gewesen und so war im Endeffekt auch ziemlich zeitnah auch mein Start in diese
Aber
E-Sport-Szene.
da musst du ja aber auch zum Start der virtuellen Bundesliga damals ja auch voll mit dabei gewesen sein, oder? Das ging ja 2013
Korrekt.
los. Da hat Kevin Assier ja gewonnen. Wo war Petkus?
Edkus hat mitgespielt.
Ja.
Ich war tatsächlich dort auch bei den Finals als Teilnehmer mit am Start. Ich glaube, ich habe also ich habe das Drei-Länder-Finale mitgenommen und noch zwei Finals als Spieler. Und dann bin ich irgendwann bei VNation untergekommen. Das ist ein E-Sport-Clan zu dem Zeitpunkt gewesen. Gibt es, glaube ich, immer noch, allerdings mittlerweile sehr, sehr eingefroren. Und bin dann auch, glaube ich, mit zum Teil 7 Spielern, die ich unter meinen Fittichen hatte, beim Grand Final der Virtual Bundesliga immer gewesen. Ich erinnere mich noch, der schlimmste Moment war Virtual Bundesliga, war ja 90 Spiele, nicht 90 Spiele, sondern damals einen Monat lang zocken ohne Ende. Kennst du die Zeit noch?
Ich
Hast du
erinnere
davon
mich grob,
gehört?
also ich habe ja selbst nie krank viel FIFA gespielt, aber ich habe um den VBL-Modus wahnsinnig viele Mythen und Beschwerden und das Schlimmste überhaupt mitgekriegt. Unter anderem auch die Zeit, wenn ich mich recht entsinne. Es gab wirklich kein Limit, ne? Man konnte aber die ganze Zeit spielen.
Ich habe kein Limit, ganzen Monat. Aber es gab, das Schöne war, es gab die Möglichkeit, eben für seinen Top, also für seinen Club, der Top-Supporter zu werden. Und ich habe mir dann den Februar ausgesucht und habe gedacht, okay, komm, Februar, nimmst du mit. Das war so ein Jahr, von denen ich verpasst habe. Ich habe einmal im Finale verloren in Berlin, das ein Jahr hatte ich verpasst, VBL. Und ein Jahr eben hatte ich mir die Quali vorgenommen über den Online-Modus. Und da kannst du dir vorstellen, ich habe mir das vorgenommen, wirklich als arbeitender Mensch. Ich hatte meine Ausbildung schon fertig. Ich war wirklich fest angestellt. Aber ich hatte Bock. Ich war heiß. Also du kannst dir wirklich vorstellen, ich war jemand, der richtig heiß auf E-Sport ist. Und dann habe ich mir vorgenommen, so, jetzt spielst du diesen Monat, und gibst richtig Gas und holst dir diese Punkte. Und es gibt kein Limit. Es gibt kein Limit. Jeder kann spielen, wie er will. Ich war allerdings relativ gut. Das heißt, hast du Titel geholt und für jeden Titel hast du so Zusatzpunkte bekommen. Du hast also 3 Punkte für den Sieg bekommen und immer wenn du aus 10 Spielen irgendwie 9 Siege oder 8 Siege einen Unentschieden geholt hast, hast du einen Titel bekommen. Und wenn du das geschafft hast in 9 Spielen, musstest du kein 10. Spiel mehr machen. So, das war für mich grundsätzlich dementsprechend kein Problem. Ich habe relativ viele Spiele gewonnen und habe auch sehr gut gepunktet. Und ich war mir sicher, dass ich es als Supporter meines Lieblingsvereins eben schaffen kann.
Das war damals welcher
Und
Verein?
Borussia Dortmund.
Okay.
Und bin dann wirklich zur Arbeit gegangen, morgens um 8, bin abends um 17 Uhr nach Hause gekommen und habe von 17 Uhr bis roundabout 23 Uhr eben gegrindet. Und bin dann wieder ins Bett gegangen, bin morgens zur Arbeit, das ganzen Monat. Und ich hab einen, der hing mir immer im Nacken. Der war immer hinter mir, aber der hatte eine mega Anzahl an Spielen. Ich habe mich einfach gefragt, wie geht das? Weil ich hab mich reingehängt. Ich habe gedacht, du kannst, also wenn du von, keine Ahnung, 17 Uhr beginnst bis 21 Uhr, dann bis 23 Uhr, so, dann hast du ordentlich Stunden schon gemacht, 6 Stunden am Tag und wirklich auch viel, weil viele quitten ja auch, wenn du denen die Hütte vollhaust und so. Und der hatte aber mit einer Masse an Spielen einfach nicht so viele Punkte wie ich, weil der niemals den, oder nicht niemals, sondern seltener einfach diesen Titel geholt hat. Ich war trotzdem zuversichtlich, habe gedacht, okay, du nimmst dieses Pensum durch, machst alles und irgendwann steht Bayern München und Dortmund im DFB, Halbfinale, DFB-Pokal Halbfinale und mein Kumpel bekommt Tickets auf den 29.12.
Oh nein.
Also der letzte Tag dieses Monats. Und dann stellst du dir die Frage, du verdienst damit ja eigentlich nicht so viel Geld, dann stellst du dir die Frage, fährst du zu diesem Halbfinale oder nicht? Und ja, und mein Kumpel hat gesagt, hey, pass auf, wir holen dich ab und das ist ja nur ein Tag und bla bla. Und das, wann, ne, wann kriegst du das mit? Nach München, schön nochmal DFB-Pokal und so. Ja, komm, ich sag, let's go, machen wir. Ich fahr mit. Und dann habe ich mich original dahingesetzt und ich habe dann nochmal das Pensum erhöht, um Vorsprung zu haben. Und habe mich dann irgendwie, die wollten mich um 7 Uhr morgens abholen. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Kannst du dir vorstellen, ich lag in meinem Sofa so mit einem Auge, hab geguckt, habe ich gewonnen? Ja, habe ich mich wieder zurückgelehnt, wieder ein neues Spiel gestartet. Ich bin teilweise eingepennt, aber man hatte irgendwie so ein Pensum, man hatte das einfach drin. Man hat zum Halbschlaf die Leute
Ja,
weggenatzt.
und von dir
Und
nach
dann hatte ich
München sind ja
schon
mal, was sind das, 7 Stunden? 6 Stunden?
7 Stunden nach München. Da konnte ich dann ja pennen, damit ich die Nacht durchgemacht habe, ich irgendwie 2000 Punkte am Ende Vorsprung gehabt. Und das heißt, die mussten irgendwie 2000 Punkte aufholen von nicht mal ganz 48 Stunden. Und ich habe gedacht, so, du musst dann Tag und Nacht, wenn du so im Schnitt die Siege holst wie die, die holen, müssen die Tag und Nacht 48 Stunden durchballern. Und das war dann der schlimmste Moment, als wir auf dem Rückweg waren, hatten die mich tatsächlicherweise um 100 Punkte eingeholt. Die haben es echt geschafft, um 100 Punkte mich zu überholen, was das Ranking angeht. Und dann habe ich mich nachts dahingesetzt und habe natürlich nochmal durchgeknallt. Es gab ein paar Stunden hatte ich noch, um das wieder gut zu machen. Und dann war es original immer so. Titel geholt, ich war über denen, was die Punkte angeht. Die beenden ihre Saison, rutschen erstmal leicht wieder an mir vorbei. Und dann war ich einfach mental so am Ende, dass ich zwei Spiele hintereinander verloren habe und dann holst du eben den Titel nicht, rutschte damit nicht an denen vorbei und kurz vorm Finish war es dann weg. Schlimmste war, ich hätte dann am Ende erfahren, dass das mehrere Leute gleichzeitig
Ja,
diesen Account
natürlich, natürlich.
gespielt haben.
Aber wer das war, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es schon.
Wie, wer? Ko ah, das müssen wir jetzt outcallen, wer da jetzt abused hat.
Nee, das
Das ist
machen wir nicht.
verjährt, das ist 8 Jahre
Also,
her.
ja, aber das ist, nee, das müssen wir jetzt nicht noch aufrollen.
Aber
Aber
spielen
das
die
ist
noch,
auch
ist die
niemand
Frage.
mehr, niemand, nie, nein, 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 die
Okay.
spielen nicht mehr. Ahn auch nicht, also, ne, wenn du diese Anzahl an Matches brauchst, dann waren die eigentlich einfach auch nicht gut genug.
Ja.
Die waren nicht gut genug, um eigentlich dort zu sein. Aber das war halt so. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich je erlebt habe, so eine Qualifier zu verpassen.
Den
Einfach
du
wirklich,
einen
da
Monat
hing
geopfert
mein Herz
hast.
blut. Einen Monat richtig geopfert. Das war echt hart.
Schwierig. Da, so war der E-Sport früher. Kann man ehrlich sagen, dass sich das einiges getan hat, dass wir inzwischen jetzt ein VBL Grand Final haben im Einzel, wo zumindest ein Swiss-System da ist, was einigermaßen für Fairness sorgt, wo wir danach eine Playoff-Phase haben, ein Hin- und Rückspiel. Und an der Verlängerung wurde ein Elfmeterschießen. Was, sag mal so, auf jeden Fall besser ist als der Modus, den wir da haben. Und auch die 90 Spiele, die man jetzt
Absolut.
für die Online-Quali braucht, ist ja da schon ein Riesensprung nach vorne. Also da habe ich ja, ich habe ja gerade Gänsehaut gekriegt, als du da erzählt hast, Petkus. Hei, hei. Das ist ja richtig unangenehm.
Ja, das war das Unangenehmste. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich hier erlebt habe. Also, das war echt schade.
Wann hast du gemerkt, jo, dann kommentiere ich mal.
Nee, tatsächlich nicht, sondern ich habe mich eher selten von sowas unterkriegen lassen. Also da gab es ja, es gibt ja immer im E-Sport, glaube ich, also gerade wenn es ein FIFA-E-Sport gibt, weil da so viele Spieler unterwegs sind, immer Leute, die irgendwie drin sind oder bereit sind, so etwas zu tun. Das hat man immer. Ich hatte auch irgendwo in einem Halbfinale mal einen Fall, ich war in einem Halbfinale in einem Cup. Und hatte das gespielt und hatte ihn irgendwie mit 4:1 aus dem Stadion geschossen und in der 90. Minute hat er abgebrochen. Also mein Gegner hat abgebrochen. Und dann habe ich das Ergebnis eingetragen, also der Schlusspfiff ist gefallen, das Ergebnis war quasi durch, er hat abgebrochen. Und damals gab es dann eben so eine Abbruchmeldung und dann hab ich das Ergebnis eingetragen. Er wiederum hat ein Report geöffnet und hat dann gesagt, das Spiel war noch nicht vorbei. Und dann musst du dir vorstellen, wie du dich dann mit dem Admin auseinandersetzen musst. Und
Ja.
der Admin, der Originale, ich habe dann gesagt, das Spiel war vorbei, es war Schluss. Aber PP, ich habe ihm das alles erklärt und ich konnte das nachweisen. Und ich habe, also die müssen sich gekannt haben, der Admin und dieser Spieler, frag mich nicht warum, ich habe das dann alles erklärt. In diesem Ding. Und irgendwie sagte der Admin dann zu mir, ja, aber dein Report jetzt dagegen war einfach nicht der Punkt, das so. Und damit hast du ein Ergebnis eingetragen bei einem Spiel, das nicht vorbei war, was faktisch vorbei war. Weil ich ja, ich konnte alles nachweisen. Aber meine Erklärung am Anfang war wohl nicht ganz richtig gewesen. Und dadurch hat er mich einfach aus dem Turnier gekickt. Er hat mir ja nicht mal eine Wiederholung angeboten. Er hat ja nicht mal gesagt, hey, okay, das Ding war nicht zu Ende, spielt zu Ende oder wiederholt das Spiel, ja, weil ich irgendwas ja offensichtlich falsch gemacht hätte. Also es ist aber so, also damals war es ganz, ganz wild bei
Also
Dortmund,
ist
muss
das hier
man ehrlich
die
sagen.
große Rachestunde oder was? Da haben wir jetzt erstmal die Dortmund-Abuser, die da irgendwie, keine Ahnung, ein komplettes Jugendzentrum gebucht haben für einen Monat, um da die Tag und Nacht zu spielen. Jetzt haben wir die Admin-Kombo, die da unterm Tisch irgendwie versucht, Ergebnisse zu schieben, damit die weiterkommen, um dich rauszukegeln. Hast du noch sowas? Hast du noch was im Gepäck? Peter, hast du noch was?
Was ganz aktuell ist, ist immer gut. Ich kommentiere ja viele Cups und dementsprechend bin ich natürlich auch bei der Veranstaltung dieser Cups ein Stück mit dabei. Und das Coolste, was ich jetzt aktuell erlebt habe, war, wir haben etwas nicht live übertragen, doch wir waren in einer Live-Übertragung und dann ging es im Chat. Im Chat gab es eine Diskussion. Es gab eben dieses Golden Goal, was wäre das Regelspiel. Und dann gab es dann eine Diskussion, ich hatte das mit, und dann bin ich das im Livestream angesprochen, weil ne, wenn du sowas erlebt hast, kannst du das immer nicht haben, was da passiert. Ja, und dann meinte der User, ja, du hast abgebrochen. Du hast das Spiel abgebrochen beim Stand von 0 zu 0 zu dem anderen User. Und er meinte, ja, ich habe abgebrochen, weil das Tor war drin, und du hast nicht abgebrochen, deshalb hin und her. Und dann habe ich dem User gesagt, pass auf, jetzt drück die Share-Taste, nimm diese letzten 15 Minuten auf, schick das den Admins, dann kannst du es nachweisen hin und her. Und dann ist auf einmal sagt der andere irgendwann, ja, nee, ich wusste ja gar nicht, dass Golden Goal ist und so, ne? Bla bla bla. Also die Leute versuchen schon, auch heute noch gibt es genug, gerade so bei vielen Turnieren, wo Leute auch einfach so diesen kleinen Geruch von Preisgeld in der Nase haben, dann immer irgendwas
Gerade
reinzuwerfen.
in der FIFA-Welt, ne? Weil du 1 gegen 1 hast,
Ja. Ah, genau.
gibt, keine Ahnung, Best of 5-Finale ist angestrebt, die beiden Parteien machen untereinander aus, wir machen, nee, wir machen Best of 3, aber so funktioniert es dann leider nicht.
Naja.
Müsst euch leider an die Regeln halten, die gesetzt
Ja,
sind,
und es
ja.
gibt halt keine richtigen, also diese, ich sag mal, wenn wir PUBG spielen oder ähnliches, nach jedem Match hab ich ein persönliches, in meiner persönlichen Timeline, das gesamte Match, also alles, was ich getan habe, kann ich nochmal irgendwie nachgucken, ohne es selbst aufnehmen zu müssen oder so. Warum gibt es solche Dinge wie Champions Channel für jeden separiert? Dass egal, wo ich spiele, wo ich einfach die letzten 5 Matches, die ich gemacht habe, zumindest mal irgendwie einen VOD habe oder ähnliches.
Ey,
Das
es
würde mich.
reicht, wenn es als Textfile da ist. In Valorant zum Beispiel ist es so, du siehst einfach grafisch, was passiert ist. So, alles
Ja, genau.
durchgetaktet. Und das würde ja schon reichen, um solche Fails oder solche Momente einfach aufzugreifen, um zu sehen, okay, alles klar. Minute 71 Tor, Minute 71 und 20 Sekunden Abbruch. So, wenn du das in einem Textfile stehen hast oder in einer Grafik siehst, reicht es ja schon, weil da kannst du das einfach Screenshot und Admin geben, alles ist fein. Aber
Genau.
du sprichst eine Sache an. Also FIFA als Zuschauer-E-Sport-Titel hat sich ja zumindest ein bisschen entwickelt. Also wir haben einen Champions-Channel, der zumindest ein bisschen eine Besserung ist, weil man inzwischen sehen kann, was Leute drücken. Man hat einfach einen Überblick, wer wie wo gezockt hat und so weiter. Wir sind natürlich immer weiter entfernt vom Zuschauermodus, den wir uns immer noch wünschen für das Spiel. Jetzt ist natürlich dein Blick auf das ganze Game. Sag mal, du hast gestartet und warst von da an quasi semi-professionell unterwegs. Bist inzwischen Kommentator, wahrscheinlich einer der großen Namen in Deutschland, wenn man einen Kommentatorpool für FIFA aufmachen möchte. Und wie blickst du denn auf das Game? Ist es eine Entwicklung, die dir gefällt, wie es sich für Zuschauer, für E-Sport generell entwickelt, oder sagst du, das Spiel hat noch so krank viele Baustellen, da muss noch angepackt werden?
Also das Spiel hat schon krank viele Baustellen. Also vor allen Dingen, man sagt ja immer so schön, jeder Sport lebt auch von den Fans. Und dementsprechend muss man auch Fans generieren können. Dieser Champions Channel, du hast ja angesprochen, ist für mich zum Beispiel eine Riesenplattform gewesen, weil ich dann irgendwann mir gedacht habe, hey, okay, du bist Kommentator, warum nicht auch jetzt den Champions Channel nutzen? Ich habe dann irgendwann angefangen, mir die aus meiner Sicht besten Matches aus der Weekend League, aus den Top 100, Top 200 zu suchen und die bei mir auf YouTube einfach zu übertragen. Das ist super angekommen, zum Teil gerade zu Beginn, wenn FIFA startet, jetzt noch mehr mit diesen Controllern, bringt das einfach super viele Klickzahlen, weil die Leute Interesse haben, das zu schauen. Und ich werde immer wieder gefragt, aber wenn du zum Beispiel eine Phase hast wie jetzt, keine Ahnung, ich bin bis zum 2. Juli einfach täglich ausgebucht, zum Teil zwei Aufträge. Ich habe schon Wochenenden gehabt, da bin ich Samstagmittag hat ein Turnier gecastet, Samstagabend eins, Sonntagmittag
Und
eins,
das sind dann so
Sonntagabend
kleine
eins.
Cups, so Sparkassen-Cup,
Ja, genau, Sparkassen, Volksbank Cups, die so eben ihre Casts auch haben wollen, und weil das bietet sich ja im Endeffekt an. Es ist ja sehr, sehr gut dann strukturiert, weil du als Caster über Twitch eben auch mit den Teilnehmern interagieren kannst. Das heißt, du kannst den Teilnehmern direkt auch was mitgeben, alles regeltechnisch und so. Du hast also gerade, weil so viele neue Gesichter sind, dort immer direkt die Handhabe. Die können dich im Chat fragen, du kannst direkt antworten, die können dir zuhören, du gehst nochmal das Regelwerk mit denen durch und so weiter. Und dann haben die natürlich direkt den Fun, dass die mal von einem, ich benenne mich mal als professionellen Caster, die einfach mal gecastet werden. Und auch da muss man sagen, echt schade, dass wir einen Spectator haben, weil nicht jeder hat die Möglichkeit. Aber wir merken bei diesen Cups alleine, also ich sag mal, wenn du ein Turnier hast, wo du 64 Teilnehmer hast, hast du 32 Leute, die dir den Livestream anmachen mittlerweile. Ne? Also soweit sind wir schon, dass wir dann von diesen 64 Teilnehmern 32 Leute dabei haben, die einfach Bock haben, auch gecastet zu werden.
Ja, aber das passt, so sollte es eigentlich nicht sein. Es sollte eigentlich so sein, die geht auf den Server und man kann gucken, was man möchte.
Ja,
Sein. Das
genau.
sollte es sein. So wie in jedem anderen E-Sport-Titel auch. Hey, Leute.
Genau. Genau.
Aber
Aber das.
du hast jetzt gerade die Sparkassen-Cups angesprochen. Ich habe hier im Podcast, wenn ich eine These aufstellen möchte, dann, dass die, ich sag mal, die Sparkassen-Cup Böblingen ist das Rückgrat der FIFA-Szene. Denn das sorgt dafür, dass die ersten kleinen Leute, die gut sind, ihr erstes Preisgeld holen, FUT ordentlich spielen können, leider, ein bisschen Geld reinbuttern können. Und da trifft sich die Szene, da vernetzt man sich, da trifft man die Leute, mit denen die man häufiger spielen kann. Und es ist ja so, dass also FIFA funktioniert in gewisser Weise auch über die Regionalität. So, du hast die kleinen Cups, wo du immer wieder gegen dieselben Leute spielst und so weiter. Also das Ganze ist einigermaßen bundesweit, dass über diese kleinen Cups sind. Du hast selbst gesagt, deine E-Sport-Karriere hat im Mediamarkt quasi mit angefangen.
Ja.
Und deswegen wirklich feuchter Hof für alle kleinen lokalen Cups, die es da draus gibt, für alle kleinen Veranstaltungen, die das wieder machen. Es ist der Start für ganz, ganz vieles. Und ich, also keine Ahnung, ich glaube, der schönste Folgentitel, den ich hierbei reingeschwitzt hatte, war von der Sparkasse Böblingen zur E-Champions League. Das war bei Deni der Fall, der einfach mit seinem Trupp immer die Turniere abgefahren ist und dann am Ende die E-Champions League mitgespielt hat. Und das ist so die Geschichte, die in FIFA halt immer noch erzählt wird. Und du selbst sagst jetzt gerade auch als Caster, ist das halt Butter und Brot, so, was du brauchst, um erstmal über die Runden zu kommen, zweitens, um halt eben auch am Ball zu bleiben. Und wenn du sagst, du bist halt ausgebucht die ganze Zeit, das ist ja krass. Es gibt einen Hunger danach, quasi, nach den
Ja,
Turnieren.
das ist so. Also der Hunger ist riesengroß. Also gerade in Deutschland, wir haben auch damals, das waren so meine ersten Caster-Momente, wo ich dann angefangen habe. Ich habe professionell natürlich irgendwie angefangen, also nicht professionell, sondern im Endeffekt habe ich irgendwann gemerkt, um da mal hinzukommen, wie wir zum Caster gekommen sind. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt eben mit Job, ich habe mir irgendwann ein Haus gekauft. Und merkt, okay, all das bringt dich dazu, dass du weniger spielen kannst, aber ich war schon immer Vereinsmensch, hatte schon immer Bock drauf. Und dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht, okay, wie kannst du den nächsten Schritt gehen, um das, was du gerne machst? Und das war eigentlich immer der Hintergrund, warum ich überhaupt dann im E-Sport weiterhin bin, weil ich super gerne gemacht habe. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was kannst du machen, einfach diesen Bereich mit voranzutreiben? Und dann habe ich mal Bono sagte ja mit Sicherheit auch was.
Ja, der Flo im Ohr von ganz, ganz vielen Leuten bei Wien Wiesbaden.
Genau. Ja, und dann habe ich damals, der war gemeinsam mit Salzo, der hat Salzo damals noch gecoacht, und bei ihm habe ich das erste Mal gesehen, dass er gecastet hat. Und dann habe ich ihn gefragt, also so ein Online-Event, ne? Also eben genau, und dann ich habe mich gefragt, hä, wie? Es gibt keinen Spec-Mode und so. Ich bin halt von alleine einfach nicht drauf gekommen, dass man ja restreamen kann, ne? Sau dumm. Also bin ich zu Bono und ich sage, Bono, hast du das gemacht? Ja, wir haben das gerestreamt. Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, Bono, wäre das okay für dich? So aus Anstand, ne? Wenn ich das auch machen würde? Ja, der hat gesagt, ich mach das eh nicht so oft, mach doch. Ja, und dann war ich eben bei VNation damals und hatte eben, wie gesagt, damals zum Teil mit 7 Leuten, also ich hatte da zum Teil 9 Leute unter meinen Fittichen, die ich dann so ein bisschen mitgetragen hatte.
Gecoacht oder wie?
Ja, gecoacht in dem Sinne damals noch nicht so richtig gecoacht, weil ich habe mehr so das Teammanagement
Okay.
gemacht. Also, ne, ich habe damals einfach die Spieler zu mir geholt. Zum Beispiel damals T-Mox und Kai Hense. Die waren tatsächlich nicht allzu lange bei mir, aber ich hatte die gerade geholt, gerade entdeckt. Da sind die ratzfatz zu danach ratzfatz weitergewechselt. Ich glaube damals zu Acer, Teamox zu Acer, dann ratzfatz weg. Aber die waren unter anderem auch mal von mir angesprochen worden. Und dann habe ich einfach die Leute, Darren Franke, coacht jetzt bei Hertha, der war damals zum Beispiel mit dabei. Und dann habe ich einfach meine Leute aus meinem Clan angeschrieben, mit denen gesprochen und gesagt, pass auf, Jungs, lasst uns das doch auch machen, das ist doch cool. Ich mach das, wir machen eine Show und dann beginnen wir. Und dann habe ich das einfach broadcastet. Einfach so, weil ich Bock hatte, weil ich gedacht habe, cool, ey, das ist eine Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, was wir hier Cooles machen. Das ist auf höchster Ebene im Endeffekt passiert. Und ja, irgendwann ist es aber dann so, damals war die ESL-Meisterschaft das große Ding. Das gab es immer zwei bis teilweise dreimal im Jahr. Und was du dann eben regelmäßig auch zeigen konntest, was das höchste Maß der Qualität der Spieler war. Da wollte jeder hin. Also VBL war ein cooles Ding, aber ESL-Meisterschaft war immer noch so eigentlich dieses, ja, dieser inoffizielle deutsche Meister zu werden.
Ja, wir hatten, glaube ich, eine Zeit, wo in einem Jahr vier deutsche Meister gekürt wurden. Ein VBL-Sieger und drei
Ja,
Sieger
genau.
von der ESL-Meisterschaft oder ESL Pro Series in FIFA damals.
Ja, genau. Das war wild. Und ja, und dann habe ich das angefangen und irgendwann scheiden deine Spieler zwangsläufig aus und dann habe ich einfach die anderen Leute wie Dr. Erhano etc. gefragt, ob die nicht Bock hätten, das auch zu machen und die haben damals gesagt, hey Peter, das ist cool, was du machst. Das machen wir und so bin ich im Endeffekt dann reingewachsen einfach. Also ich habe es weder studiert noch gelernt, sondern ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen, weil ich auf etwas einfach maximal Bock hatte. Und das habe ich heute noch. Also ich caste, glaube ich, mit Leidenschaft auch jeden Volks- und Sparkassencup am Abend und eskaliere da auch bei vielen coolen Toren.
Ja, sehr cool. Du hast, was hast du vorher Vollzeit gemacht, bevor du jetzt gesagt hast, ich gehe selbstständig in die E-Sport-Kommentatoren-Coaching-Welt?
Da war ich im Einkauf bei der Edeka.
Und dann kam der
14
Moment,
Jahre.
über 10 Jahre, krass. Nach der Ausbildung dann
14 tatsächlich.
über 14 Jahre, krass. Und dann kam immer der Moment, wo du gesagt hast, so, jo, hier ist so ein Zettel, da steht drauf, ich würde gerne kündigen, denn ich habe jetzt so, es gibt sowas wie E-Sport und da mache ich jetzt was. Oder wie lief das ab? Gab es damals, gab es Props, gab es Applaus, haben Leute gesagt, du spinnst?
Also ich muss sagen, ich hatte damals das Glück, dass mein Chef das schon sehr cool fand. Der folgte mir tatsächlich auch auf YouTube und hatte da auch immer mal wieder reingucken. Der hat mich immer gefragt, was geht. Und immer wenn ich Urlaub brauchte, weil ich irgendein separates E-Sport-Event hatte, dann hat er mir immer Urlaub gegeben. Der hat immer gesagt, okay, alles klar, kein Stress, kriegen wir schon irgendwie hin. Das heißt, er hat das schon länger verfolgt und er hat es geahnt, weil ich immer, also ich war mir sicher, ich habe irgendwann vor 6 oder ja, vor circa 6 Jahren habe ich gemerkt, okay, das hat Potenzial und das ist das Ziel. Da habe ich hingearbeitet. Ich wollte in den E-Sport. Ich wollte hauptberuflich in den E-Sport. Das wollte ich machen. Und dann kam natürlich, ich war im Einkauf tatsächlich nur Einkaufsassistent. Ich hätte ja aber Einkäufer werden können. Das habe ich immer schon abgelehnt. Ich bin da nicht proaktiv gegangen. Ich habe die Schulung nicht, weil ich gesagt habe, ich mache lieber meinen Job, den ich jetzt habe, der weniger Verantwortung hat, dort gut und nutze zusätzlich die Möglichkeit, eben mit kleinen Nebenjobs, Gamescom etc. mein Gehalt aufzustocken und mich im E-Sport zu etablieren, im Gaming-Bereich, weil ich da einfach maximal Bock drauf hatte. Und dementsprechend war meinem Chef schon, ohne dass ich es gesagt hatte, aber er hat, wie gesagt, er hat mich immer schon irgendwie verfolgt, auch in den Dingen, war ihm irgendwie schon klar, dass das irgendwann kommt. Er wusste nicht wann und wie lange, aber er wusste, irgendwann kommt's und dann war er nicht sehr überrascht, hat sich sehr gefreut, hat natürlich auch gesagt, es ist natürlich schade, jemanden zu verlieren, mit dem man jetzt 10 Jahre zusammengearbeitet hat, aber die waren da nicht überrascht drüber.
Okay. Ja, also ist ein mutiger Schritt. Also es ist und bleibt immer ein mutiger Schritt, glaube ich, Vollzeit in den E-Sport zu gehen, weil es dieses gewisse Restrisiko gibt. Was ist in ein, 2 Jahren? Was ist, wenn, also auch bei FIFA ist es ja der Fall, was ist, wenn das nächste Spiel einfach Kacke ist, keiner mehr zuschaut und es super schwierig wird, Leute auf dieses Spiel zu binden? Natürlich ist FIFA am Ende immer irgendwie die Erfolgsgeschichte, weil das Spiel krass viel verkauft wird, aber wir reden über den E-Sport-Sektor, ne? Der immer davon abhängt, wie attraktiv ist das Spiel, was kannst du drumherum
Das ist
machen.
so. Wobei man bei FIFA sagen muss, also ich bin ja dann irgendwann auch auf diesem Bereich dieser Kleinturniere losgelaufen. Einfach weil man muss ganz klar sagen, die Leute haben da Bock drauf. Auch der kleine Mann hat da Bock drauf. Es ist das Einfachste, was es gibt. Man spielt Fußball, jeder kann's und jeder kann für sich sich damit messen. Und dementsprechend sind gerade so kleine Events, genau diese regionalen Dinge, lechzen die Leute nach, weil sie selber mitmachen können. Es gibt momentan aus meiner Sicht einfach viel zu wenig, also mittlerweile wie wieder schon, aber es gab eine Zeit lang viel zu wenig Turniere, wo der Random mitspielen kann. Wenn man die Leute, man muss ja mal schauen, wenn man die Leute abholen will in den E-Sport hinein, dann muss man erstmal die Basis abholen. Und die Basis muss erfahren, was das ist. Das funktioniert mittlerweile tatsächlich relativ gut mit den Drops, mit den, schau dir die Events an,
Mit den
aber
Influencern, ne? Du musst ja gucken, also wen haben wir jetzt als
mit den
große
Influencern,
FIFA-Influencer, ne? Also
genau, das
ein Eli
funktioniert.
ist E-Sport-Basis, so, der kommt aus dem
Ja.
E-Sport-Bereich, der holt viele Leute gerade rein. Das war jetzt beim Gamer Brother oder bei einem Nee, nicht ganz so der Fall, die jetzt ja nicht so den E-Sport-Fokus hatten, aber ein Eli kommt ja aus der Ecke.
Genau. Und aber du musst diese Leute auch dazu kriegen, das selbst zu spielen. So auch diesen, ne, so wie wir jeder Kreisliga-Fußballer war und im Fußball liebt, so musst du eigentlich den Leuten auch auf der Basis die Möglichkeit geben, sich zu messen, um dann sagen zu können, hey, die sind wirklich so viel besser. Also ich erinnere mich an die Zeit, als ich angefangen habe, diese Casts zu machen, war jeder zweite im Chat immer, was sind das denn für Lelex? Das kann ich auch, die ziehe ich ab. Das war original. Das war ein harter Schritt. Das war ein harter Schritt, den Leuten immer wieder zu sagen, hey, das kannst du nicht. Und wenn doch, dann bist du so gut. Ja, wenn du das doch schaffst, diese Leute, dann bist du so gut, dann mach doch mit. Ja, melde dich an. Schau. Und dann hatten wir die Chats irgendwann, ich glaube, so nach 2 Jahren beruhigten die sich langsam, weil wir genau diese Leute, die dann in diesem Chat waren, immer diese Lele, was mache ich ganz alleine kaputt,
Meinst du, dass sie
die haben
wirklich so
dann.
reden, Peter, dass sie genauso reden, wie du gerade geredet hast?
Ja, also, ne? So im Endeffekt, wenn der Satzbau so ist, ist das manchmal so. Aber die haben dann mitgemacht. Die haben dann mitgemacht. Und dann gab es welche, die hatten recht. Ja, da gab es welche, die hatten recht. Die waren wirklich so gut. Aber sehr viele mussten feststellen, dass sie tatsächlich nicht mal annähernd so gut waren. Und das ist halt auch die Basis, ne? Und dann schaust du sowas auch gerne, weil du hast dich schon mal versucht und hast vielleicht auch, willst trotzdem, sag ich mal, auf deinem Level versuchen, dich zu entwickeln und zu spielen und schaust den anderen dann dementsprechend zu, weil sie etwas können, was du gerne können wollen würdest, aber halt einfach nicht kannst.
Ja.
Schlimm ist, weil jeder kann was anderes, ne?
Yes, ich nehme mal mit. Also, ich kriege ja häufig die Frage. Also, ganz oft im Discord, gerade weil ich Admin bin beim eSports.com Discord, surfe gerne auf die Webseite, liebe Leute. Ist es so, dass Leute mir dann immer DMs schreiben. So, jo, wie komme ich denn in den eSport? Was mache ich denn im eSport? Dann frage ich, welches Game hast du? Und sagen die FIFA. Dann, also, ich würde den Leuten jetzt im ersten Schritt raten, spiel die VBL, weil das das Einfachste ist, weil du einfach im Menü auf den Reiter VBL gehst und deine 90 Games grindest. So. Und schau, was sonst lokal geht. Jetzt natürlich jetzt, diese anderthalb Jahre waren natürlich jetzt tough, weil es jetzt nicht krank viele Turniere vor Ort gab. Aber schau mal bei den Online-Cups so. Melde dich mit 5 € beim Blackie Cup an, melde dich bei anderen Cups an und zock die einfach. Das wäre jetzt mein Rat, wie Leute so langsam in den E-Sport kommen, wenn sie jetzt noch null drin sind. Weil du musst im ersten Schritt, denke ich mir, musst du dich messen. Du musst dich messen mit anderen, um zu gucken, wie bin ich denn eigentlich? Wie gut bin ich? Und du hast halt da dieses Wettkampfumfeld. Weißt du, bei dem Blackie Cup als Beispiel kann es sein, dass du erste, zweite Runde halt auf einfach einen Top 100-Spieler triffst. So. Oder ne, vielleicht sogar auf einen Weltmeister. Oder vielleicht auf anders, der dich dann komplett vermöbelt. So. Und in der VBL ist es ja genauso. Da kannst du ja prinzipiell auch jeden treffen. Und es ist halt, wie gesagt, die Einstiegshürde ist halt super gering. So. Also ich habe VBL gespielt. So. Was das? So. Also wenn ich wieder hinsetzen kann und VBL spielen kann und sagen kann, ich bin jetzt VBL-E-Sportler, so, dann kann es halt jeder. Ja? Willst du das so
Im
unterschreiben oder?
Endeffekt, ja, würde ich genauso unterschreiben. Weil im Endeffekt ist jeder von uns E-Sportler. Es gibt eigentlich den E-Sportler, der die Weekend League startet. Dann, wenn du die Weekend League startest, bist du eigentlich schon E-Sportler, weil du begibst dich in einen kompetitiven Wettbewerb. Aber dann gibt es die Profi-E-Sportler. Die Frage ist, was will ich werden? Also habe ich das Potenzial auf mehr, denke ich, und möchte ich das? So, dann muss ich natürlich genau, dann müsste ich schon tatsächlich auch mal so ein Blackie Cup, auch mal einen Fünfer investieren, um mich dann wirklich gegen die Besten zu messen. Aber es gibt mit Sicherheit auch regionale Turniere, wo ich einfach sage, hey, ich möchte einfach E-Sport betreiben. Ich möchte, das ist genauso wie gesagt, wie Kreisliga-Fußball, ich möchte einfach Fußball spielen. Ich muss nicht am Ende der Weltbeste sein oder so, sondern ich möchte das auch machen, weil ich Spaß habe. Ich glaube, das muss man sich einfach bewusst werden, dass das auch Spaß machen kann, dieses Kompetitive. Was bei FIFA natürlich gerade, wenn man nicht ganz so gut ist und das nicht immer unter Kontrolle hat, immer auch ein bisschen schwierig sein kann, weil man vieles sehr random sieht. Das finde ich auch immer sehr spannend,
Aber
aber
du bist ja ein Vertreter der Meinung, seitdem ich dich kenne, sagst du mir, dass dieser Random-Faktor in FIFA gar nicht so krank ist, was bei vielen immer im Kopf hängt, als Thema Momentum und so weiter und so weiter. Und seitdem ich dich kenne, weiß ich, dass du sagst, du kannst krank viel kontrollieren. Am Ende ist es so, wenn du gut bist, bist du gut. Und das ist im ersten Schritt. Und jedes Spiel hat seine Eigenarten. Aber wie entgegnest du Leuten, wenn die zu dir kommen und sagen so, ey, Petkus, also das Spiel ist gegen mich?
ja, also es gibt immer, es gibt sogar selbst ich, ne? Also wenn man spielt und man denkt, man dieses Gefühl, aber wenn man es im Nachgang einmal mal durchguckt, und das ist immer das eigentlich das Entscheidende, das Problem ist, wenn man das selber durchguckt und man hat Fehler gemacht, die einem selbst nicht auffallen, weil man es nicht besser weiß, ist es super schwierig. Wenn man es kennt, ja, wenn ich mein eigenes Gameplay analysiere, dann weiß ich weiß immer genau, wie es geht. Ich kann es nur auf dem Platz nicht immer umsetzen, weil ich vielleicht mit den Gedanken gar nicht so komplett im Game bin, weil ich vielleicht auch gar nicht so schnell reagieren kann in dem Moment. Aber ich weiß, was passiert. Ich habe das Schöne, zum Beispiel eine Videoanalyse bei mir im Livestream. Wenn du bei mir lange genug zugeguckt hast, kannst du bei dir eine Videoanalyse einkaufen, sozusagen mit den gesammelten Channel Points. Und das hatten wir zuletzt einfach ein. Und es gibt super viele Faktoren wie, lass die Sprinttaste los. Einfach bei der Ballannahme, sprinte nicht. Wann sagt der Ball springt immer weg. Ja? Ständig, ja, natürlich. Gerade wenn dann der Server vielleicht noch nicht ganz perfekt ist, dein Timing nicht gut ist, du voll die Sprinttaste durchdrückst, dann jagt er den Ball erstmal 3 Meter weiter und du fragst dich, warum?
Okay,
Lass
Petkus,
ihn
lass uns mal
los.
ganz kurz hier reingerätschen. Ich möchte, wenn man hier reingeschwitzt ist, ein Service-Podcast. So, nimm uns mal mit, Petkus. Was sind die größten und die meisten Anfängerfehler, die du mitkriegst in deiner Arbeit als Analyst, als Coach? Welche Fehler kommen am häufigsten vor? Welche Fehler muss man am häufigsten korrigieren? Und wie vermeidet man diese?
Also die Sprinttaste ist, glaube ich, der häufigste Fehler überhaupt, dass die Leute die Sprinttaste nicht loslassen. Das ist das eine, einfach mal loslassen. Zu viel rumgeixe, also sehr viel XXX. Das heißt, man nimmt den Ball einfach nicht an. Das gibt einen Random-Faktor. Richtung ist wichtig. Das machen auch sehr viele falsch. Und zentrales Spielen nach vorne. Das heißt, wirklich alles über den Pulk in der Mitte, dass man da schwer durchkommt. Und das Geblocke, Autoblocking, das ist, glaube ich, der schlimmste Punkt überhaupt, den ich in letzter Zeit regt mich der wirklich sehr auf, wenn ich immer dieses Autogeblocke höre und ich mal da höre, das ist wieder ein Autoblock. Einfach mal nicht in den Mann schießen. Das ist ziemlich simpel, das ist eigentlich ziemlich simpel wegzumachen, also Sprinttaste loslassen, nicht jeden Pass direkt weiterleiten. Ein bisschen drauf achten, wenn ich mich selbst dabei erwische, dass ich immer sage, die Pässe heute wieder eine Katastrophe, darauf achten, wie stehe ich, wenn ich einen Pass spiele. Wenn der Gegner zu eng steht, ein bisschen darauf achten, dass man auch mal den Flügelspieler mitnimmt, das Spiel also etwas in die Breite bringt und den Gegner in Bewegung gibt. Da kann ich dir vielleicht auch mal einen schönen Clip von mir zukommen lassen. Dann kannst du in die Shownotes packen, wie ich das einmal erkläre, wie man gegen jemanden spielt, der eine enge Raute spielt. Und vorne einfach nicht blind abschließen, sondern einmal wegdrehen, weil diese 99, ich garantiere, no, ja, 99 vielleicht, aber 90% der Autoblocks sind keine Autoblocks, sondern einfach blind in den Verteidiger geschossene Schüsse. Und das sind so die gröbsten Fehler, die ich nenne es mal böse Random Guy macht.
Liebe Grüße an die Randoms da draußen. Aber also ich kann alle Fehler bei mir. Ich bin ein beschissener FIFA-Spieler. Und alles, was du gerade aufgezählt hast, ist genau mein Spielstil. Ich habe es als Eigenart für mich jetzt entdeckt, so zu spielen, aber anscheinend ist es einfach nur fehlerhaft. Das ist einfach nur schlecht offensichtlich. Ja. So, Petkus, ich habe jetzt bei mir einen Moment, den verbinde ich nach wie vor mit dir. Natürlich neben deiner Expertise zum Thema Five Guys als Burgerladen, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass du die Bundesliga-Home-Challenge ko kommentiert hast im TV, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es war so, dass ich damals Fernsehen gemacht habe und in der Programmzeitschrift stand, Laura Papendick moderiert mir jetzt die Bundesliga-Home-Challenge. Ich war vorbereitet darauf, Laura Papendick im ungewohnten Terrain zu sehen, mache es an und sehe einfach nur dich wie du in deiner Kommentatorenkabine bist und die Bundesliga Home Challenge kommentierst, was nicht schlimm war, was mich aber nur kurz überrascht hat. Kurz für alle Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, wir sind jetzt gerade hier 2021, wir neigen uns dem letzten Drittel der Pandemie. Ich mache jetzt mal den Lauterbach. Also hören Sie mal, also bei uns das letzte Drittel, also da müssen Sie auf jeden Fall neigen wir uns dem Ende der Pandemie in gewisser Weise hinzu. Das heißt, wir hatten 2020 ein Jahr, wo es nicht viele Offline-Events gab, wo keine Bundesliga gezockt wurde und wo die Profi-Kicker plötzlich FIFA gespielt haben gegeneinander. Und du hast es kommentiert, warst damit auch im Fernsehen. Was war das für eine Erfahrung für dich, dass du ein Turnier kommentiert hast, wo in den Bundesliga-Teams, die gegeneinander gespielt haben, einfach ein Profi-Kicker, ein Lizenzspieler und halt ein E-Sportler waren oder ein Connect-Creator und so weiter. Wie war das für dich, die Arbeit da, und was war das für ein Erlebnis?
War sehr cool. Es war sehr schade, dass es auf so einer Distanz passiert ist. Das heißt, ich konnte ja mit den Fußballern nicht sprechen, oder es ist, wenn die gesagt hätten, Peter, komm, hey, wir haben ein riesen Fußballturnier, jeder Fußballverein schickt da jemanden hin und du schüttelst denen die Hand und feierst mit denen gemeinsam das Ding. Ist das natürlich noch was anderes? Das ist, auf Social Distance ist das halt immer so schwierig. Aber ich habe mich mega gefreut. Das war für mich einfach, also generell, wenn du für die DFL arbeitest, oder arbeiten darfst in dem Sinne, dann ist das immer was Besonderes. Also wenn du, für mich persönlich war das so ein Schritt, wo ich sage, hey, cool, das will ich machen, um jeden Preis. Wenn die sagen,
was ist das Highlight? Peter, was ist das Highlight deiner Kassekarriere?
Mit, auf jeden Fall, ja. Also VBL Finals war auf jeden Fall eins meiner Highlights, weil es wirklich, das war tatsächlich ohne Social Distance, im Fernsehen, mit mir sah, mit Menschen im Ohr. Wenn du gewohnt bist, deine eigenen Dinge überall reinzuschalten, und dann aber darauf angewiesen bist, dass dir einer sagt, so, jetzt bist du dran und so weiter. Das war tatsächlich das Highlight schlechthin. Aber Bundesliga Home Challenge steht an zweiter Stelle. Und war auch was ganz Besonderes, weil ich gerade so ein Jahr selbstständig war. Corona kam und ich original, bevor ich dazu gesagt habe, schon beim Arbeitsamt angerufen habe, mich erkundigt habe, was ich machen kann. Und dann kam tatsächlich DFL mit dem Konzept, was mich dann schon über die ersten Monate wieder überbrückt hat, wo ich dann sofort wieder gesagt habe, okay, komm, das packst du. Also Corona wird nicht so schlimm für dich. Ja, und danach stand das Telefon während Corona immer nicht mehr still. Aber es war cool. Also was ganz anderes. Das ist halt auch die Masse der Menschen und das Feedback der Leute, in diesen, man guckt natürlich, ne, was sagen die Leute, was sagen die zu der Stimme, die dahinter hängt, etc., weil das waren ja mega Tage, also ich keine Ahnung, mittags fängst du an, du bist abends fertig, weil du jedes Ding, ich war am Anfang, glaube ich, die ersten 2 Wochen, Samstag, Sonntag, auch immer komplett alleine gemacht, das heißt kein Co.
Was waren 7 Games nacheinander oder so, oder 8 Games?
7 Games nacheinander, ja genau, das war ein ganz schönes Brett. Das Schöne war, die DFL wusste, dass ich das kann auf die Distanz, weil ich das auch schon mal bei den Playoffs gemacht hatte, auch so. Und ja, viel Gamescom auch eben mache, das heißt, die Stimme kriegt das irgendwie hin.
Was übrigens nicht heißt, liebe Turniermacher da draußen, was nicht heißt, dass das geil ist. Also ich selbst kenne es ja, ich habe ja auch FIFA-Übertragung schon gemacht. Ich hatte auch die Situation, dass ein FIFA-Caster dann auf einmal sagt, so, ich kann nicht mehr, weil er 3 Stunden durchgecastet hat. Es ist immer gut, jemanden zu haben, den man in eine Rotation schicken
kann. Definitiv. Und man kann also, das sind halt so Dinge, wo du einfach sagst, okay, ich glaube damals tatsächlich rief die DFL mich an und sagte, Peter, wir brauchen jemanden, der das kann, weil das ist jetzt, das kommt aus dem Nichts. Wir müssen jetzt erstmal das Ding machen. 2 Wochen, Peter. Kriegst du das hin? Ja oder nein? Und dann sprechen wir nochmal. Und dann habe ich gesagt, klar, ey, das ist cool.
2 Wochen Vorbereitung oder 2 Wochen durchziehen? Was war da die Ansicht?
2 Wochen durchziehen. Also das waren ja 2 Wochenenden, die waren safe geplant. Das haben die sofort gesagt. Und danach sprechen wir, weil dann können wir schauen, wie wird das budgetiert. Und danach hieß es auch sofort, Peter, such dir sofort auch Leute, die mit dir zusammen machen. Also nicht mehr. Aber es gab vorher einfach keine Budgetplanung dafür. Die mussten das so durchziehen. Und haben
heißt das gerade, du hast 2 Wochen umsonst kommentiert, oder was?
Nein. Ich habe es nicht umsonst, aber es ist natürlich günstiger, nur eine Person zu bezahlen als 2 Personen. Wenn du eigentlich gar kein Budget hast, ist es natürlich eher zu rechtfertigen, wenn du sagst, okay, der schafft das in einer Person. Aber dann war das cool, die Leute haben das super angenommen und dann hat die DFL sofort gesagt, hey Peter, ist cool gemacht, aber such dir gerne einen Partner, dann musst du das nicht durchgängig alleine jagen. War ich auch sehr dankbar drüber, weil war eine coole Sache. Ich glaube sogar danach gab es auch die Wochen darauf das Ganze auch in Englisch. Also, dann wurde es ja auch ausgeweitet.
Wild.
Nee, war schon, das war wild, das war cool. Also, das war ja, weil du warst dann ja auf The Zone auf Sky, auf dem DFL-Channel, überall.
Genau, richtig.
Dieses
Jeder
quasi
Station, die irgendeine
jeder.
Weise Bundesliga-Rechte hatte, hat quasi eine Lizenz dafür bekommen oder hat den Feed bekommen, einfach diese Home-Challenge zu zeigen. Na, das ist
Genau.
natürlich auf der einen Seite für wenig Exklusivität gesorgt hat, auf der anderen Seite halt für Reichweite, ne, wenn es halt überall läuft. Aber überall war deine Stirn zu sehen, sagen wir mal so.
Ja, so sieht's aus. Ja, nee, das war schon sehr besonders für mich. Also das wollte ich auf jeden Fall machen. Das hat auch Spaß gemacht und einfach was ganz anderes, weil das ist genauso wie gesagt, wenn du so ein Sparkassen-Volksbank-Cup irgendwo regional, da sind auch oft Spieler gar nicht so verbissen. Also so schwitzige Spiele folgen natürlich zwangsläufig, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, da will jemand das Ding gewinnen. Aber gerade so am Anfang hast du auch Spiele, die sind echt unterhaltsam. Die gehen halt 5-4 aus oder was auch immer. Die geben Gas, die haben Bock. Und das war bei den Fußballern halt auch zu merken. Ich meine, natürlich gab es da ein paar, die waren richtig gut, die haben die anderen halt weggelatzt, wie so ein Buschelab, der einfach mal durchrasiert hat zum Teil. So, aber die haben halt einfach Vollgas-Fußball gespielt. Die haben das gespielt, was die eben offensiv nach vorne treiben können und so nach vorne getrieben. Und das ist auch mal sehr interessant gewesen.
Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt sind wir schon wieder viel zu lang, Peter. Ich wollte eigentlich viel kürzer machen. Aber ich hab jetzt noch eine Frage. Und zwar, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Seitdem Corona, du hast gerade angesprochen, du bist selbst quasi, war zum Start deiner Selbstständigkeit, kam plötzlich Corona, kam eine Pandemie, die dafür sorgt, dass ein Großteil der Events abgesagt ist. Und Events sind ja Teil deines Jobs, dass du vor Ort bist und kommentieren kannst. Es ist so, dass E-Sport immer so als Gewinner der Pandemie gelobt wird. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, ey, gerade Turnierveranstalter, die hatten, ey, es gab nichts. Man musste alles umstellen, man musste es online machen und mit online lässt sich nicht so krass viel Geld umsetzen wie am Ende mit einem Offline-Event und so weiter und so weiter, gerade als Veranstalter. Wie ist dein Blick jetzt auf diese Pandemie? Ist der E-Sport am Ende wirklich ein Gewinner? Wie hast du das als mit der FIFA-Turnierszene wahrgenommen? War es eine harte Zeit? Wie hast du es auch vielleicht von Kollegen mitgekriegt?
Kommt immer drauf, also ich glaube schon, dass der E-Sport insgesamt Gewinner ist. Dass Turnierveranstalter jetzt eine Problematik gehabt haben. Ich arbeite zum Beispiel mit E-Sport Event GmbH viel zusammen. Auch die waren ein Gewinner. Die haben sehr viel offline gemacht, aber die haben sich schnell umstrukturiert. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Wegfrei E-Cup NRW-Serie anschauen, dann haben wir 94 Turniere. 94 Turniere von 3 Monaten. Und das hatten wir geschafft zum Beginn von FIFA 21. Und die zweite Serie läuft jetzt wieder. Also das heißt 180, 200 Turniere in dieser Zeit. Und dann verschiedene Regionen, wie gesagt, von der Volksbank, Sparkasse, VW, Audi. Interne Cups haben wir begleitet und mit ausgerichtet, Mitarbeiterturniere, ja, all das. Also ich glaube, der E-Sport ist ein Riesengewinner, weil wir holen die Basis. Wir holen die Basis ab. Wir hören dann immer auch schön, wenn ich so, wie gesagt, wenn wir bei VW, bei Audi, bei Mercedes sind, dann gibt es ja immer so Begrüßungsvideos, wenn die Leute sagen, hey, wusste ich gar nicht, dass das so gibt. Und normalerweise haben wir unsere Fußballturniere, die wir jedes Jahr veranstalten, ist ja auf Corona nicht möglich. Jetzt machen wir ein FIFA-Turnier. Und wir holen die Basis und die merken, hey, das ist cool, das wollen unsere Mitarbeiter auch. Und sie sagen nicht, nein, wir tauschen den Fußball aus oder wir machen das nur jetzt, sondern nachdem wir so ein Event gemacht haben, sagen die, das ist cool, das wollen wir zusätzlich machen. Jetzt also, sobald Corona vorbei ist, unsere Fußballturniere, um wirklich die Mitarbeiter zusammenzubekommen, aber wir machen eben auch diese FIFA-Turniere weiter. Das ist die Quintessenz und ich glaube, gerade dadurch holen wir momentan wirklich sehr, sehr die Basis ab und wir verbreitern diesen Blick einfach auch. Wir haben halt Teilnehmer dann noch dabei, die sind auch 45, die nehmen das erste Mal einen Controller in die Hand mit 45 oder so. Aber es ist für die Fußball und die kriegen dann einfach einen auf den Deckel. Aber die haben mit ihren Kollegen da gesessen und haben Spaß gehabt. Und das ist das, was ich meine. Wir sind E-Sportler, sobald wir die Competition annehmen und wir Freude daran haben. Ich muss nicht in der Weekend League 30 Siege holen, um ein E-Sportler zu sein, sondern ich kann auch mit 14 Siegen E-Sportler sein, wenn ich das als Competition für mich aufnehme und wenn ich diese Competition starte. Und ich glaube, wir sind ein großer Gewinner. Wir sind ein ganz, ganz großer Gewinner von Corona.
Einfach weil die Awareness so ein bisschen größer geworden ist, was das Ganze angeht.
Ja, weil wir generell bei allen langsam auftauchen. Also wir haben ja alleine Home Challenge, Bundesliga Home Challenge. Also was da für Zahlen waren, dann Zuschauerzahlen, das war für mich wild, für mich immer erschrocken, ich hätte das nie erwartet. Aber alleine damit haben wir schon erstmal den Leuten gezeigt, die nur Fußball gucken, die nur Fußball verstanden haben, dass auch diese Jungs Fußball spielen, auch noch digital. So, und wie gesagt, und einfach wo Leute werblich sich jetzt reingetan haben, über den E-Sport wirklich die Basis mit abzuholen und gerade diese Regionalen, dieses nach vorne treiben. Ich glaube auch, Elias mit seinem, ja, mit seinen Cups immer, auch wenn er immer ein bisschen viel geschimpft hat, etc. Heute haben wir 22.000 Zuschauer gehabt, auch durch Elias bei der
Natürlich
VBL.
Erné, der als Co-Kommentator mit dabei war, also zwei der
Ah, ja, nee,
größten
ja, genau.
deutschen
Genau.
FIFA-Content-Creator gerade.
Ja, ich glaube, das ist cool. Ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind, weil wir haben es geschafft, irgendwie in die Köpfe der Leute zu geraten durch Corona. Und wir müssen nicht all das ersetzen, was die Leute vorher gemacht haben. Weil, wie gesagt, das Coolste ist eigentlich, wenn die Leute mir sagen, hey, das ist cool, das wollen wir zusätzlich. Ja, wir lieben alle Fußball, das ist zusätzlich auch nochmal cool. Und das machen wir nochmal mit. Und auch in Zukunft. Ne? Wir ersetzen nicht irgendeine Standardsportart gegen E-Sport, sondern wir machen das parallel. Das gibt's, das kann funktionieren und das ist auch cool.
Ja, ist auf jeden Fall etwas, was man weiter im Auge behalten darf, was jetzt aus dieser Corona-Zeit mitgenommen wird. Ich freue mich auf die ersten Offline-Events, ganz ehrlich, ich vermisse es wahnsinnig,
Toll.
einfach Leute wiederzusehen und einfach mal ein bisschen rumzuflaxen. Ich bin froh, dass ich den Podcast habe, dass ich hier immer wieder die ganzen Gesichter, die sonst auf Events rumkrebsen, dass ich die mal wieder sehen darf. Ich war letztes Jahr für einen Dreh in Heidenheim, wo ein Sertinio, wo ein Deni mit dabei
Hast du
waren,
gesehen?
Nick Lugi mit dabei war. Das ist halt schön, die Leute mal wieder zu sehen, weil es ist was anderes. Es ist was anderes, als auf Twitter irgendwie rumzuschreiben und so weiter. Hoffen wir, dass es alsbald wiederkommt. Petkus, eine abschließende Frage noch. Hast du mit deinem Verein, wo du Keeper warst, DFB-E-Pokal gespielt?
Leider nicht, aber. Ah nein, das wird jetzt zu lange dauern. Ich finde, eine nächste Folge lasse ich mir das mal auf.
Hast du noch eine Geschichte oder was? Hast du noch eine Geschichte, mit der wir auf die nächste Folge teasen können?
Können wir vielleicht mal, ich habe tatsächlich zum Thema Casting und so mal mit meinem Verein nochmal gesprochen, was so die Zukunft angeht. Also das ging ja dann ein bisschen raus aus E-Sport, sondern in den Kreisliga-Fußball. Da habe ich nämlich auch Bock drauf.
Wir sind gespannt. Dafür haben wir eine weitere Folge reingeschnitzt, Petkus. Das heißt, du kommst nochmal wieder, was ich sehr schön finde. Dann vielleicht sogar, was jetzt die Podcast-Hörer nicht ganz sehen, ist, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr auch alle Folgen übrigens vom Reingeschwitzt-Podcast, die ich mit Video aufgenommen habe, nochmal nachschauen. Da seht ihr, wie schön das Zimmer vom Petkus ist. Der hat sogar zwei Pokale da hinten. Was sind das für Pokale? Welche Titel sind das?
Das sind tatsächlich, ich glaube, ein Siegburg-Turnier, da sind wir Erster geworden, und einmal so ein random Hallenturnier. Und die haben mir die Jungs dann immer gegeben, weil ich der geilste Torhüter auf der Welt bin. Und das war, ich glaube, der Pokal und die kleine Medaille. Die Medaille habe ich bekommen für den besten Torhüter.
Sehr
Das
gut.
sind tatsächlich Fußballpokale. In
Okay.
FIFA hatte ich nur Urkunden
Bei
bekommen.
uns war es früher so, man durfte den Pokal immer eine Woche haben, dann muss man ihn wieder zum Training mitbringen und dann ist er in jemand anders gegangen. Und du hast einfach dich
Ja,
wieder
aber es
abgegeben.
war so geil, dass die gesagt haben, den kannst du haben, Peter,
Ja,
du warst
sehr, sehr
so
gut.
gut.
Sehr lieblich. Liebe Grüße an die
Du hast
alte
das
Truppe
Ding
dann.
geholt.
Ja.
Siehst du, und jetzt hat es sich gelohnt, weil es steht hier im
Er steht
Podcast
hier.
bei dir.
Sehr gut. Hat den Weg in die weiten Welten des Internets gefunden. Ja. Pekus, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Liebe Leute da draußen, ich darf euch sagen, abonniert bei Spotify, lasst Rezension bei Apple Podcasts da. Schreibt mir DMs mit Gästewünschen, was ihr euch generell vorstellt für den Podcast, und so weiter und so weiter. Pekus, hast du einen Gästewunsch für die nächsten Folgen?
Ja, ich meine, du musst jetzt theoretisch musst du Umut,
Genau, Umut wird wahrscheinlich die letzte Folge vor der Sommerpause werden, wenn er Bock hat und reinkommt.
aber ich würde mir natürlich den Gaucho mal bei dir wünschen.
Er war schon mal da, damals noch im alten Dress, jetzt natürlich im neuen Dress,
Ja,
wahrscheinlich noch um
neun.
einiges. Ich sehe ihn ab und zu auf TikTok mit seinen Videos, mit der
Ja,
Gauchos FIFA-Schule.
der macht, ne? FIFA-Schule.
Ja.
Was meinst du, von wem der das alles lernt und
Da gibt es ungefähr weiter.
weitergibt?
Also, auf TikTok übrigens, wenn ich auf TikTok auch empfehlen kann, ist Bene. Backbene.
Bin ein
Backbene.
Bauer, ja, Backbene.
Ja,
Backbene, super.
hat auch einen sehr guten Kanal. Da gibt es das eine oder andere lustige Video. Kann ich sehr empfehlen. Aber ja, okay, nehme ich mal mit. Und liebe Leute da draußen, wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir gerne. Schreibt mir auch gerne Feedback zur Folge jetzt hier mit Petkus. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Peter.
Ja, sehr, sehr.
Sehr
Wir
schön.
hätten ja auch wahrscheinlich noch weiter quatschen können, aber
Safe.
du musst ja irgendwann musst du einen Cut machen.
Richtig. Und vor allem irgendwann muss ich releasen, weil es ist jetzt gerade Sonntag, 21:37 Uhr, wo die Folge beendet ist und die muss halt um 0 Uhr raus. Das ist natürlich der Plan. Damit Leute am Montag was haben. So, ansonsten, liebe Leute da draußen, bleibt mir sonst als kleine Abmoderation noch da. Ihr seht mich auch jeden Mittwoch im Fernsehen bei ProSiebenMax. 23:55 Uhr, klassisches E-Fernsehen. Wir haben auch einen YouTube-Account, da könnt ihr alle E-Fernsehen-Folgen nachschauen. Da gibt es ab und zu auch FIFA, aber eben auch viel anderes E-Sport-Gaming-Gedöns. Versuchen das Ganze immer, wie gesagt, mit lustigen Sketchen und Co. aufzulockern. Haben wir mal spannende Gäste, schaut da auch gerne mal rein. Und würde mich freuen, wenn ihr auch da gerne Feedback da lasst. At RetailCauke, ihr wisst Bescheid, ihr kennt die Wege. Ansonsten, wie gesagt, schaue ich mal, wie viele Folgen ich noch vor der Sommerpause mache. Ich versuche Umut noch reinzuholen, damit wir noch mal so einen frischen Titelträger reinkriegen. Weißt du, Peter, das ist auch wichtig. Jemand, der noch.
Er muss.
Deine Erfolge, du hast erzählt von früher noch damals in Warschau und so. Das ist alles gut, aber wir brauchen jemanden, wo die Schale noch warm ist. So einen brauchen wir. Weißt du?
Das ist das Ziel. Das ist eine gute Idee.
Das ist das Ziel. Lieben Dank nochmal euch Zuhörer und Zuschauerinnen. Gerne, wie gesagt, alles andere nochmal nachschauen, auch mit Gaucho, wie gesagt, Folge einfach nochmal rein und die alte Umut-Folge nochmal hören zum Warmmachen, vielleicht für die nächste Umut-Folge, wer weiß. Ich freue mich auf alles, was ihr konsumiert und freue mich dann auf die nächste Folge mit euch gemeinsam und mal schauen, mit welchem Gast. Bis dann. Ciao.
Ciao.